Herzlich willkommen zum Bierdaucher-Podcast 144. Diesmal mit freundlichen Grüßen vom Jörg aus der Nähe von Nürnberg in Deutschland.
Los. Ja, danke für die Begrüßung, Jörg. Und Prost, Gregor.
Prost.
Prost, Johnny.
Siegelbohm Black.
Ihr Leute.
Okay.
Prost.
Wie man mit freundlicher Unterstützung von jörgwukonig.com
Bier tauchen kann. Also der Internetagentur aus Österreich.
Genau.
Okay, was sollte das werden?
Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, so der Sponsor mit dem, naja.
Der Gregor montiert den Podcast jetzt in so ein Kunstprojekt, wo er immer mehr Anteil Laien reinkommt und das dann so.
Was? Wieso Laien?
Einfach so sinnfreies Reden.
Ah, nur wenn es dadaistisch, ja.
Ja, so.
Ja, ja.
Auf Kunst und
das kommt,
später
das kommt
werden Generationen
natürlich
von Germanisten in Jahrhunderten später werden das dann auswendig lernen müssen. Also circa beim 143er hat es angefangen, das künstlerisch wertvoll ist.
In Wirklichkeit ist das alles ein Ernst-Jandl-Workshop, ein langjähriger.
Sie hören die Bierdacher Wortwerkstatt.
Ja, wir hören uns in 5 Jahren nochmal.
Okay, dann meine rituelle Frage. Habt ihr annähernd so viel erlebt wie ich?
Das ist eine fiese Frage. Ich weiß ja nicht, was du erlebt hast. Aber ich war auf jeden Fall Protest Song Contest.
Oho.
Und ich habe mit einem Beetlebone Black herumgespielt. Genau. Sonst
ja, ich habe wieder weniger zu zählen. Ich habe allerdings selber wieder mit einer NFC-Karte gespielt und eine weitere App mit NFC-Kreditkarten gebaut. Da kann ich kurz erzählen.
Und du, Horst?
Ja, ich war 2-mal im Kino, 47 Ronin und der Wolf of Wall Street.
Ah, der ist spannend, ja.
Und ich habe ein paar über Spielen programmieren, ein paar News zu erzählen.
Robocop hättest du auch noch im Köcher. Das hast du irgendwann mal reingeschrieben.
Habe ich den nicht schon rezensiert?
Nein, dann habe ich das immer nicht dazu gekommen dann damals.
Okay, ja, dann also ich habe auch YouTube geguckt. Okay. Schon Vimeo.
Ja. Ich starte vielleicht was mit. Ja, nicht leichten, aber halt so mit Tech-Meldungen sind mir nur zwei aufgefallen. Das eine war die Meldung, dass Mozilla, die Foundation hinter Firefox, plant, im Firefox-Browser Werbung einzubauen.
Stimmt, da habe ich schon ein paar Rants gehört, dass Mozilla jetzt ganz böse ist und
ja,
sich enttäuschte Entwickler abwenden und sich verraten fühlen.
Nein! Ja, also die Werbung wird so eingebaut werden, dass wenn man ein neues Tab, einen neuen Reiter öffnet, dass dann dort auf der leeren Seite diese Werbung angezeigt wird. Die Mitchell Baker, die Mozilla-Chefin, verteidigt natürlich die Pläne und meint, ja, es ist derart gestaltet, die Werbung, dass man nicht, dass keine Cookies gesetzt werden, dass man nicht mitgetrackt wird, dass es jetzt optisch einen nicht ablenken soll und dass das wahrscheinlich dann gut ankommen wird.
Werbung, die man nicht sieht.
Ja, naja, ich meine, ist nur auf der neuen Seite quasi. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das auch auf der Übersichtsseite ist, wenn man die.
Ja, wenn es einen leeren Firefox aufmacht,
also, genau,
wird wahrscheinlich auch automatisch drauf.
Wenn ich zum Beispiel argumentiere, ich habe jetzt, ich meine, es wird vielleicht weniger geben, aber es gibt sicher noch Leute mit geringer Bandbreite, das stiehlt mir ja trotzdem Bandbreite, auch wenn es mich nicht trägt. Also ist etwas, das ich nicht will. Ja, sei dahingestellt, das Geld brauchen sie ja.
Sie hat
ja argumentiert, sie muss Geld für die Foundation reinbringen und wie soll es machen? Aber ja, es ist halt sehr umstritten.
Ja, generell. Also Opera hat ja schon mal versucht, irgendwie so ein Zweiermodell aufzubauen. Die haben ja auch ihren Browser gratis rausgegeben mit Werbung und man konnte dann bezahlen.
Ist aber nicht Open Source, der Opera, oder?
Genau, der war nie
Open Source. Und meine Hoffnung ist halt, wenn sie schon die Werbung einbauen, ich habe jetzt prinzipiell nicht so viel dagegen, weil sehr viele meiner Apps am Handy beispielsweise sind auch werbefinanziert und die möchte ich nicht alle kaufen. Aber im Firefox wäre es mir halt dann schon wert, dass sie ein Angebot machen, dass man, weiß ich nicht, eine jährliche Gebühr oder nur eine einmalige Gebühr zahlt, dass dann diese Werbung ausgeblendet werden kann. Dann wäre ich zufrieden. Ich meine, ich würde den Mozilla-Leuten sowieso gern ein bisschen Kohle rüberschieben. Das wäre mal ein Anlass und so fände ich es auch fair. Blöd fände ich es halt, wenn man dazu zwangsverurteilt
aber
ist,
du,
Werbung
du zu sagst jetzt praktisch, du brauchst so einen Stupser, dass du denen Geld überweist, weil dich hätte ja jetzt niemand gehindert, das schon längst zu tun.
Ich mache das jetzt auch schon in Form von Micropayment über Flutter.
Achso, flatterst
also
du Mozilla sozusagen?
Einige große Organisationen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Subscription noch aufrecht habe, aber ich habe die auf jeden Fall mal eingestellt. Und ja, trotzdem brauche ich einen Stupser. Aber manchmal auch nicht. Also in letzter Zeit hat sich gebessert. Beispielsweise dieser Next-Screen von der Wikipedia hat sich ausgezahlt, da habe ich einmal einen Zehner reingesteckt. Ja. Und bei LibreOffice gibt es ja beim Download, wirst du vorher auch hingewiesen, auf eine Spendemöglichkeit. Ja. Auch da, also in letzter Zeit ertappe ich mir, dass ich jetzt nicht regelmäßig, aber doch dann
hin. Gregor, Mäzen des freien Software-Tums.
Ja, ich denke mal schon.
Eine Frage habe ich jetzt an euch. Mozilla ist doch nach wie vor ein Open-Source-Projekt. Das heißt, wenn jemand die Werbung nicht mag, könnte er sich das ja theoretisch forken und ohne Werbung benutzen, oder?
Ja, eigentlich müsste das theoretisch möglich sein, sage ich jetzt mal.
Aber oder ist der Code so komplex, dass du dann wahrscheinlich eh schon automatisch Mozilla-Hauptentwickler bist, wenn du so toll bist?
Na, ich hoffe mal nicht, aber prinzipiell, du hast recht, das ist eigentlich so Open Source.
Sollte es möglich sein, ja. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass man dann einfach so werbefreie Versionen dann halt über Distributionen runterladen kann. Ich meine, Debian hat zum Beispiel das Logo ja vom Firefox schon ausgetauscht und jetzt ist auch Iceweasel.
Ja, ja.
Und vielleicht
gibt es da sowas. Gibt es dann sehr bald einen werbefreien Erfolg.
Wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, aber als ich schon sehr in die Glaskugel geschaut, dass es dann auch nicht so schlecht für Mozilla ausschaut, weil trotzdem 90% der Leute oder noch
die ganzen Windows-Binary-Downloader.
Genau, werden das dann trotzdem über die herkömmlichen Kanäle. Mhm. Man muss dann halt sicherstellen, dass man die alternative Version, wenn man sich seine zieht, auch wirklich dem entspricht.
Eine saubere Version.
Eine saubere Version.
Der Browser ist ein wichtiges, also eines der wichtigsten Stücke Software auf deinem Rechner, weil nämlich im Browser gibt es also, sehr viele
sensitive Daten. Als Geschäftsmodell machen könntest, ne, als Foundation von freier Software, dass
das du sagst, wir Malware im Browser bauen.
Wir hosten den signiert und garantieren, dass die reine Version ist und du kannst gerne einen werbefreien Fork dir downloaden, aber wir wissen nicht, ob das nicht
die Möglichkeit
ist, weil es erst einmal 3 Millionen Codezeilen durch.
Ja, prinzipiell wäre ich auf jeden Fall dafür, dass ich, es ist so schlau vom Spielfeldrand hinweg gesprochen, aber dass sie in ihrer Kommunikation die Datenschutz und Datensicherheit noch mehr ins Zentrum stellen. Ich glaube, da könnten sie
das dann als Wert verkaufen,
in NSA-Zeiten, Skandalzeiten echt ein Benefit sein.
Jo. Oder lass mich kurz ein paar Meldungen sagen, ich rede dann eh wieder so viel.
Ja, ich muss jetzt zu Atem kommen.
Okay. Ich habe auch ein paar kleine Meldungen, die ich da alles super aufgeschrieben habe. Mhm. Und zwar ganz etwas Schönes, was mich extrem freut, nämlich ich habe eine Game Dev Engine entdeckt, Open Source, also mit Lizenz, und zwar heißt die Godot Engine. Und, oh Wunder, sie funktioniert unter Linux, und zwar sogar für DAO-User wie mich, die nicht gerne irgendwie was kompilieren, sondern das gerade mal entpacken und einen Pfeil doppelklicken und man kommt dann wirklich in so ein kleines Menü und man muss noch irgendwelche Examples downloaden und dann kann man so ein Tetris oder ein kleines 3D-Spiel oder ein 2D-Spiel angucken und man kann auch in den Code reinstöbern und das anschauen.
Also in welcher Sprache ist dieses
Tool geschrieben? Haben also in welcher Sprache das geschrieben ist, das Tool an sich, weiß ich nicht. Ich vermute, sie haben da irgendwelche bestimmten Qt oder solche Toolkits angezapft, aber sie haben intern eine kleine Python-ähnliche Skriptsprache, mit der man seine Sprites und Kollisionserkennungen skripten kann. Und
also ich werde mich damit befassen. Mit Testen dann auch vielleicht den möglichen Einsatzzweck dann für deine Lehrtätigkeit.
Ja, also ich muss jetzt mal selber reinarbeiten, aber es schaut so aus, ich habe endlich mal eine Engine, die plattformübergreifend läuft, die hoffentlich nicht zu kompliziert zum Lernen ist und trotzdem gut ausschaut und frei lizenziert ist und die ich halt dann für Schulungszwecke verwenden kann. Es ist nicht die einzige, aber es ist halt wieder eine. Und ja, also bis jetzt, was ich gesehen habe, das war so der Horst-Schnelltest, will ich mich überhaupt damit beschäftigen, kann ich das in 5 Minuten zum Laufen bringen und das habe ich geschafft, davon war ich schon mal sehr beeindruckt.
Eintrittsbarriere, ich darf nicht
genau, zu hoch sein. Ja, weil wenn dann heißt, ja, da ist das fertige Windows-Binary und wenn Sie Linux-User sind, dann wühlen Sie sich durch dieses Wiki, da wird irgendwo erklärt, wie es möglicherweise, genau. Und so ist ja oft, ne?
Ja.
Und dann macht es schon viel weniger Spaß.
Ja, ich kann nur auch kurz erzählen, ich habe das Wochenende wieder vorm Rechner verbracht und habe wieder eine Android-App gebaut, die sehr ähnlich derjenigen ist, die ich schon gebaut hatte.
Ja.
Diesmal nicht mit Bankomatkarten, sondern diesmal mit Visa-Karten, also Kreditkarten von Visa, die auch NFC aktiviert sind, habe ich mir mal angesehen, weil ich auch eine hatte und habe da nichts grundsätzlich Neues entdeckt, weil das ist ja schon bekannt, dass die Karten über NFC, also das gibt es schon viel länger bekannt, dass die Karten über NFC auch so sagen wie, also so Dinge wie die Kreditkartennummer und den Namen und so preisgeben.
Die sind geschwätzig sozusagen.
Ja, ist halt so vorgesehen vom Standard der Karte und habe das halt wieder in eine optisch hübschere App gepackt und die momentan nur auf Google Plus, also verlinkt. Das liegt auf meinem privaten Webserver und auf meiner Google Plus Seite.
Aber ist auch schon GPL lizenziert?
Nein, noch nicht. Also ist noch nicht der Code offen.
Kann noch niemand auf F-Droid nachbauen derzeit?
Nein, kann noch niemand nachbauen, das stimmt. Aber sie verwendet nur die NFC-Permission, also also sie hat keine Internet-Permission, sonstige Permissions, also diese App kann nur auf den NFC-Chip zugreifen. Und momentan liegt es dort, also habe ich es nur mal veröffentlicht, damit ich ein bisschen Feedback bekomme und sehe, ob es überhaupt mit anderen Karten auch geht. Und ja, einfach mal.
Und die Pressemeute hat noch nicht angerufen, oder?
Nein, ich hoffe, das entdecken sie auch nicht so schnell.
Gut, dass sie nicht bald auch einen Podcast hören.
Na, vor allem, ich habe es nicht im Play Store so liegen, sondern nur auf meinem Webserver und ich weiß nicht, ob der es packt, wenn da mehr Leute runterladen. Aber. Naja.
Aber die vielen Follower, die du jetzt hast,
Plus ist gerade ein heißes Pflaster.
Die vielen ist ja relativ.
Horden von Groupies.
Die 100, also 100 sind ja nicht viel. Also für mich sind es viel, wenn es vorher 5 waren, sind es jetzt 100. Aber wenn es der Standard schreibt, sind es ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aber
hast du es vor, auf dem Play Store zu stellen?
Ja, ich überlege noch, ob es da nicht, weil das wäre eigentlich meine Applikation. Also was ich noch gesehen habe, ist, dass die Visa-Karten gibt es zwar weltweit, aber die werden ja in jedem Land von einem anderen Issuer gebaut oder hergestellt. Also
okay.
Auf österreichischen Karten sieht man hinten, sieht man drauf, steht Austria-Card. Also der Hersteller steht am Kartenrand immer drauf. Und die, soweit ich das verstanden habe, aber das ist leider nicht öffentlich, diese Specs von Visa und Mastercard, gibt es da halt Spielräume, wie man das implementiert. Man muss sich nur irgendwelche Rahmenbedingungen halten oder, keine Ahnung, werden geheime technischen Rahmenbedingungen einhalten und dann gibt es wahrscheinlich so wie ein Abnahmetest, schätze ich mal, und dann darf man halt das Visa-Logo tragen.
Okay.
Aber prinzipiell müssten die ja alle ähnlich funktionieren. Nur so ganz sicher weiß ich noch nicht, aber wenn ich es schaffe, das so generisch zu bauen, dass ich all diese Karten lesen kann, dann wäre das eine App mit weltweiten Zielpublikum.
Nicht ist halt schwieriger herauszufinden, ob das weltweit irgendwann mal funktioniert. Dann braucht das Karten.
Testkarten, ja. Aber nur
schickt
das
uns Karten.
Bitte, liebe Leute, schickt mir eure Kreditkarten. Der Aufruf kommt.
Du liest sie dann aus.
Ja, dieser Aufruf kommt ein bisschen schräg rüber. Genauso das Senden von Logfiles. Ja, weil nämlich ich weiß nicht, was da alles drinsteht. Ja, und ich will auf keinen Fall, dass mir Leute Logfiles schicken, wo deren Daten drin stehen, weil dann habe ich das Problem, dass die zu versichern, dass ich nicht werde.
Also die Lösung, du bietest darum, dass dir Leute Logfiles von anderen Leuten schicken.
Nein, gar nicht. Deswegen habe ich es auf Google Plus gepostet, dass mir Leute einfach nur Erfahrungen schreiben. Also keine Logfiles posten, keine Screenshots posten, weil von Screenshots ist ja auch so Dinge drauf, wie. Aber vor allem selbst als User übersieht man manchmal das, was drin steht im Logfile, was vielleicht doch relevant ist. Und, ja, also, aber wie gesagt, das ist nur so ein Hobbyprojekt, wieder Interesse halber, es hat wirklich nicht so wirklich viel praktischen Nutzen. Mhm. Wie gesagt, man sieht den Namen, die Kreditkartennummer, Ablaufdatum, so ein paar so Zähler und zumindest bei der Karte, die ich zum Testen habe, da sieht man auch eine Transaktion.
Okay.
Das ist mir nicht ganz klar, das ist nämlich scheinbar auch sehr optional. Also dürfte, ich weiß nicht, ob das vom Herausgeber abhängig ist, weil es gibt auch Visa-Karten, wo keine Transaktionen drauf sind, habe ich auch schon gesehen, und welche, wo mehr drauf sind. Also
irgendwie ist das auch wieder gelöscht oder so? Kann das
nein, also die, wo keine sind, da ist es gar nicht vorgesehen.
Das ist gar nicht möglich.
Also da sehe ich, das kann ich schon sehen an der Struktur der Karte, und also an den Inhalten des EMV-Felder. Und bei dieser Karte sehe ich zwar nur das Logformat, aber nicht wie viele Einträge vorgesehen sind, und es ist quasi einer vorhanden, also da gehe ich mal davon aus, dass es nur einer ist, aber ich kann es weder verifizieren noch falsifizieren. Also. Jo.
Na spannend, geht weiter mit der Kartenforscherei und der App-Schreiberei, super.
Na, vor allem, wenn ich das online stelle im Play Store, ist halt dann auch wieder sehr viel, ich weiß nicht, ob das Feedback dann gut, schlecht.
Also wenn es nicht weltweit funktioniert und es nicht, selbst wenn du es ausdrücklich nämlich reinschreibst im Programmnamen, ist jetzt mein Verdacht, dass es dann 1000 Kommentare gibt mit.
Nein, ich habe schon Erfahrungen mit einer App. Meine allererste App war nur so eine Utility, also eigentlich ein Fix für mein altes HTC Hero-Telefon. Da konnte man den Button am Bluetooth-Headset nicht verwenden. Ich habe das am Workaround geschrieben und habe dazu geschrieben, weil damals konnte man im Market noch nicht nach Geräten filtern. Heute kannst du ja was reinstellen und sagen, ich möchte es nur, dass auf dem Gerät sichtbar ist oder nur in dem Land oder nur in dem Netzbetreiber.
Ah, okay, also ich sehe einige Apps.
Ganz, ganz viele siehst du nicht. Also du kannst das als Entwickler, hast du ganz große Filtermöglichkeiten, wie du es einschränkst. Aber damals gab es das nicht und ich habe im Beschreibungstext reingeschrieben, vor HTC Hero only. Man fettschreiben kann man leider nicht, deshalb ist es unterstrichen da ist. Und schau dir die Bewertungen an, also die App ist jetzt seit 5 Jahren da im Market. Ein Stern, does not work on my irgendwas, does not work on my Sachen.
Genau, ein Stern.
I will give two stars, it works on sowieso.
Ein Stern ist ja schon so ganz böse, ne?
Ja, dann ist das Minimum, ja. Oder Scheißdreck und ja. oder so Dinge. Tut nichts. Ja.
Die Intelligenz ja des Internets.
Muy mal, ja. Also ja, das ist einfach sehr. Mach mal.
Da ist Google Plus vielleicht nützlicher. Das sind dann wenigstens die Leute, die es wirklich interessiert und die followen dann auch und die geben dann auch wertigeres Feedback.
Das fällt mir ein, ich habe es leider nicht mehr gefunden, eigentlich auf Google Plus, also einen lustigen Comic gesehen, aus, oder habe ich schon mal erzählt, aus Entwicklersicht, User-Kommentare in App-Stores aus Entwicklersicht quasi. Die App ist quasi ein, also sinnbildlich ein Glas Wasser und da siehst du die User, wie sie versuchen, das Glas Wasser zu bedienen, also darauf zu trinken. Ja. Der eine versucht unten zu trinken, der andere hält es verkehrt, der andere frisst aus, der nächste schüttet es nicht in den Kopf, sondern auf seine Schulter. Ja. Does not work. Ja. Alles geht weit. Ja.
Man bedenkt, dass das Programmierer nicht.
Das Glas muss kaputt sein. Ja. Also das ist manchmal, aber es ist, ja, man darf sich das nicht zu Herzen nehmen. Ist halt so einfach. Das ist ja eigentlich erheitert.
Ja.
Ja, aber ich werde es auf Google Plus am Laufenden halten, was ich mache. Ich habe noch nicht so wirklich weitere Pläne.
Sehr gut. Mhm. Ich zum Zwischeneinstreuen hätte ich dann auch, weil es mir aufgefallen ist, ein Ubuntu-Thema.
Ja.
Weil die Ubuntu-Leute waren ja in letzter Zeit nicht so in der positiven Presse, weil sie sich ein bisschen immer wieder überwerfen. Der markige Shuttleworth, der Chef von Canonical, der macht mit Blogpostings immer wieder auf sich aufmerksam und halt nicht mehr im Guten, weil sie immer sehr eigene Wege beschreiten und weil sie auch immer versuchen, so ein bisschen ein Geschäftskonzept reinbringen, also immer in Diskussion. Diesmal ist es aber anders. Es gab nämlich in letzter Zeit bei Debian, also der Distribution, auf die Ubuntu aufsetzt, wo sie sehr viele Pakete von dieser Distribution verwenden, da war in letzter Zeit eine Diskussion entbrannt über den Boot-Prozess. Da gibt es ja verschiedene Systeme und jetzt ein neues, also neues kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ist ein Systemd, was von den meisten Distributionen eingesetzt wird oder die gerade am Umsatteln sind. Und bei Debian war die Frage, nehmen wir jetzt Systemd, oder, und hier hat Ubuntu bis jetzt einen anderen Weg bestritten, Upstart, das ist eben dieses Ubuntu-Startsystem, Boot-Vorgangssystem. Und ja, Debian hat hin und her diskutiert, ich meine, im Debian-Board sind auch zwei Canonical-Mitarbeiter vertreten, das heißt, das war eine sensible Sache und anscheinend ist da jetzt rausgekommen, dass sie auf Systemd setzen wollen. Und siehe da, große Verwunderung in der Tech-Szene, also kurze Zeit später hat der Shuttleworth ein Blogposting veröffentlicht, wo er meint, ja, Ubuntu wird in Zukunft auch auf Systemd setzen. Also einmal keine Abspaltung, sondern ein Einlenken.
Wobei er auch geschrieben hat, das andere System ist auch gut und möglicherweise wird es Leute geben, die das forken oder so und weiterhin verwenden. Mhm.
Ja.
Also er hat das versucht, sehr neutral zu schreiben. Also
ganz klar.
Nicht, dass einer besser ist, aber jetzt halt, dass da die Mehrheitsentscheidung ist. Aber
ja, schön, dass er das mal so beschrieben hat. Sonst haben wir nicht so die feine Klinge beim Schreiben. Aber
es macht auch total Sinn, wenn nämlich sie übernehmen ja die Pakete von Debian, also sehr viele, also sie bauen zumindest auf Debian und viele Pakete haben halt Abhängigkeiten oder die, also der Bootprozess ist etwas sehr Wesentliches und viele Pakete sind dann vielleicht Eigenheiten anders bei den anderen Bootsystemen und das wäre für sie ja deutlich mehr Arbeit. Und auch generell ist es ein total netter Zug, finde ich, dass wir einen zeigen, dass sie halt nicht nur immer mit ihrem Kopf durch die Wand müssen. Und
angefangen hat es ja mit dieser Abspaltung der grafischen Oberfläche, wo sie ihr eigenes Ding gemacht haben. Und die letzte große Diskussion war den X-Server. Wo eben, was ist jetzt, also sie verwenden, nicht wollen verwenden in einer der zukünftigen Releases den Mir X-Server. Und jetzt ist gerade so am Umsatteln die Szene vom X386 X-Server zu, wie heißt der andere?
Wayland.
Genau, richtig. Und da gehen sie schon eigene Schritte und das war ja schon ein großer Klar. Also gut, dass sie nicht überall, ich meine,
auf also so wenn ich richtig verstehe, kann man auch nicht Gregor, ranzen. Du freust dich, dass die Community da an einem Strang zieht.
Ja, es ist halt immer so bei Open Source, man kann auch immer gegen argumentieren. Forken ist auch ein aktives und wichtiges Instrument. Das heißt, bei vielen Projekten ist es auch so, auch wenn man es sich wünscht, in frühen Jahren war ich so ein ganz heißglühender GNOME-Anhänger und ich habe mir gedacht, ja, KDE, ja schon, aber warum nicht eine große Community an einem Projekt und da baut man das Perfekte. Was aber in dem, zum Beispiel bei KDE GNOME, finde ich es nicht so, weil die haben sich halt auch hin und her immer wieder gemeinsame Konferenzen und da gab es einen Informationsaustausch und das hat die Szene belebt und es gibt ja genug andere grafische Aufsätze, die einfach sehr interessante Ansätze anbieten. Ja. Nur bei so Grundtechnik.
Sie inspirieren sich ja auch gegenseitig. Wenn Sie ein cooles Konzept haben, wird es vielleicht nicht technisch, aber vom Inhalt her Sinn sind nicht übernommen. Also
es genau, also für viele Bereiche finde ich es gut. Nur bei System D und bei diesem Boot-Prozess, das geht halt so tief ins System hinein. Mhm. Wenn man da beginnt zu forken, dann wird es halt schwierig. Das ist dann wirklich eine Fragmentierung der Szene und da wird's, das ist dasselbe wie mit dem X-Server. Da bin ich auch mit mir uneins, weil ich kenne die Schmerzen von früher, wo noch der X-Free-Server war und der Umstieg auf den neuen X-Org-Server war. Und das waren Schmerzen, das hat ewig gedauert. Die Gremien haben sich zerstritten und es ist auch der X-Server so eine Riesentechnologie, dass man das Gefühl hat, das wird in 100 Jahren einfach nicht fertig oder kommen sie nicht zur Rande und das wollen wir auch jetzt wieder, also da ist der Umstieg einfach wahnsinnig zäh, dass dann Fork da einfach diese Entwicklung noch verlangsamt. Also bei manchen Technologien ist das Forken meiner Ansicht nach nicht so die ideale Lösung.
Und du freust dich, dass jetzt hier nicht gestritten und geforkt wird,
sondern... Ja, endlich wieder mal eine positive Story. Also
die Judäische Volksfront und die Volksfront Judäa.
Ja, alte, die alte Story, ja.
Hey, der wollen das System booten
und... genau.
Wie macht es besser?
Ja. Ich habe einen Nachtrag vom FOSDEM.
Okay, genau.
Und zwar habe ich dort, ich habe es glaube ich kurz erzählt, aber jetzt durch den Jörg, der was jetzt die Begrüßung gemacht hat, also das so betrifft eigentlich das Thema.
Ein Hörer von uns hat.
Ja.
Ist das unser Sponsor Jörg? Oder
nein, wir haben mehrere Jörgs. Also das ist jetzt der Jörg aus Bayern, der aber aus Franken kommt. Mhm. Und der ist ein Leser des Riss-Journals, also der zweite Leser, von dem ich weiß, des Riss-Journals, der Fabio von MetaLab hat auch schon zugegeben, dass er es gelesen hat. Und vor allem, was ich noch viel mehr schätze, von selber Hilfe angeboten, dass wir helfen, dass weiterzumachen.
Ja, und schöne Grüße an Jörg.
Ja, genau, schöne Grüße und danke fürs Einsprechen des Inserts.
Und okay, der Jörg weiß es jetzt schon, aber vielleicht interessiert es ja andere Hörer, also speziell solche, die mit Schulen zu tun haben oder die in ihrer Bekanntschaft oder Verwandtschaft Lehrer, speziell Englischlehrer haben oder Englischlehrerinnen. Also meine Geschichte, auf der FOSDEM in Brüssel habe ich einen netten Mann kennengelernt und der hat hackerpublicradio.com oder .org gehabt. Und das ist ein Zusammenschluss von amerikanischen Podcasts, so eine Art Podcast-Meta-Netzwerk und alle Creative Commons lizenziert und die werden von einigen Radiostationen, so kleine Uniradios spielen die on air, aber sonst spielt sich das Hacker Public Radio rein im Internet ab und sie haben eine ganz grobe Themenvorgabe, also sie senden Stoff, der irgendwie für Hacker interessant ist, also im Prinzip eh alles. Und mit dem bin ich dann so ins Plaudern gekommen und ja, ich habe gesagt, ja, ich habe einen deutschen Podcast und wie ist das mit Interesse in den USA und so und wie wird man international und dann haben wir halt da so geredet und er hat gemeint, ja, es gibt sehr viele englischsprachige Podcasts von Nicht-Native-Speakern und hat mich da so ermuntert, auch auf Englisch was zu machen. Mhm. Und dann hat er mal gesagt, ja, und sie freuen sich über alle Hacker-Podcasts oder alle frei lizenzierten Podcasts, sie wollen das fördern, sozusagen die Podcast-Open-Source-Bewegung. Mhm. Und sie bieten folgende Service an, allerdings mangels Personal nur sehr unvollständig. Und zwar bieten sie den Service an, dass sie Skripts Korrektur lesen. Also wenn du dir jetzt, du bist als 15-jähriger Schüler, möchtest deinen ersten Podcast machen, kannst aber nicht gut Englisch oder weiß nicht, ob du dich richtig ausdrückst, dann machst du sozusagen eine Art Drehbuch oder Skript, schickst das denen und die lesen das halt professionell durch auf Fehler oder so und schicken es da zurück mit Korrekturvorschlägen. Wow. Also ja, wenn du das professionell machen willst, es gibt ja auch solche Services, zahlst du eigentlich, ne? Und das ist ja alles Arbeitszeit, die da reinfließt. Das bieten sie an. Das andere, was sie anbieten, sind Narrators, also mein Englisch ist so schlecht, Sprecher. Mhm. Also, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Sprachfehler hat oder einfach keine gute Stimme oder anonym bleiben will oder so, schickt er sein Skript ein und jemand anderer liest das dann. Da hat er mir auch gesagt, da gibt es einen eigenen Vortrag. Wow. This is a Bierdacher Podcast, your host today, or your speaker today is bla bla. Und dann spricht sozusagen jemand anderer den Podcast oder liest ihn vor. Zum Beispiel einen Schauspieler oder jemand, der halt gerne spricht. Mhm. Also diesen Service bieten sie an und dann habe ich gefragt, ja, wie schaut es aus mit Transkripts, weil ich zum Beispiel lese eigentlich ganz gern Podcasts. Also wenn es irgendwie geht, habe ich das lieber schriftlich.
Mhm. Macht das weil ich wahnsinniger wie in so Dialogform?
Das ist mir wurscht, weil ich lese einfach so viel schneller, als ich höre und ich habe nicht immer Zeit zum Hören. Ja. Ja. Und ich möchte gern Transkripts haben. was ich beim Biertaucher Podcast selbst meistens nicht schaffe, trotzdem. Und da habe ich gefragt, ja, machen Sie das auch? Und dann haben sie gesagt, ja, sie würden es gerne machen, aber sie haben halt einfach nicht die Leute dazu. Aber es kommt ja, manchmal vor, dass sie machen, sie ist Arbeit, das weiß ich von den eigenen Interviews, du sitzt halt und du hast da stundenlang das abtippen und meistens ist nachher nicht so, dass du das als Artikel automatisch verwenden kannst, sondern es ist einfach nur ein Transkript nicht, ja, mit lauter A's und Pausen und du merkst erst, wie viel Blödsinn da ist. Also das bieten sie auch an und würden es gerne anbieten. Und dann sind wir einfach so ins Plaudern gekommen und ich habe gesagt, nein, es gibt doch auf der Welt tausende Englischlehrer, die nichts anderes machen, als da irgendwelche Magazinartikel kopieren und ihre Schüler damit quälen, dass da jetzt irgendwelche Artikel aus einem Wirtschaftsmagazin abschreiben und so, was erstens von der Lizenz schon einmal überhaupt nicht hinhaut und halt auch keinerlei Mehrwert hat, weil das dann im Papierkorb landet. Und wäre es nicht möglich, dass dass jetzt sozusagen ein cleverer Englischlehrer hergeht und sagt, aha, da ist eine interessante Sendung auf HK Public Radio, sehen wir einen Podcast, und dann teile ich auf die Schüler, jeder tut halt genau eine Minute übersetzen davon als Hausübung. Ne? Und nachher fasst man das zusammen und hat ein mehr oder weniger brauchbares Transkript, muss ja nicht perfekt sein. Also dass man sozusagen crowdsourced die Arbeit von dem. Mhm. Und der war total begeistert von der Idee, hat gesagt, ja, es ist Feuer und Flamme, also, und ich soll nur jeden Lehrer, den ich kenne, zu ihm schicken, was ich jetzt hiermit halt tun möchte. Also mit denen Shownotes nachschauen, hackerpublicradio.org oder .com. Und wenn man also irgendwie Zugriff auf Studenten hat oder Übersetzer oder selber gern übersetzt oder spricht oder halt irgendwie arbeitet oder auch deutsche Podcasts auf Englisch transkribieren will oder umgekehrt, also die freuen sich über alles. Mhm. Und wie gesagt, Creative Commons CC BY SA Lizenz, also entspricht der GPL. Mhm. Und also es ist also man tut nicht irgendeine Firma.
Ich kann mal hinschauen, ich meine, rein aus dem Verzeichnis, wenn man es nutzen möchte, auch mal hinschauen, was es für englischsprachige Hacker-Podcasts eigentlich
Und leider fehlen mir ein bisschen die Energie dazu, aber natürlich habe ich mir gedacht, da müsste es eigentlich so ein ganzes GitHub-System geben, nur für frei lizenzierte Podcasts, wo ich dann so, wie bei TED Talks oder bei Khan Academy, die gibt es ja so Übersetzungsservice, TED Talks zum Beispiel, werden die Untertitel transkribiert. Ja. Dass ich dann sage, ja okay, ich mache mir ist jetzt gerade Fahrt, ich mache jetzt 10 Sekunden von irgendeinem Talk oder ich sage, drücke auf einen Knopf und ich kriege 10 Sekunden Audio-File zum Transkribieren. Ja. Einfach so. Ich möchte nicht für einen ganzen Video verantwortlich sein, ich möchte jetzt schnell einmal 2 Minuten was Sinnvolles machen. Ne? Und dann möchte ich natürlich so ein Batch-System, wo ich dann da mein Ranking sehe, dass ich jetzt der beste Übersetzer von ganz Wien bin oder der fleißigste Tagger oder was auch immer. Ne? Oder dass man auch nur Probe hört oder Proof liest. Also ich denke, das könnte man wirklich crowdsourcen und hätte dann
eine extrem coole Sache. Besonders ist das auch ein bis jetzt ungelöstes Problem, also Tim Pritlaff, ein Podcaster, der beklagt sich jetzt schon seit längerem nicht mehr, aber hatte eine Phase, wo er sich beklagt hat, dass das Transkribieren einfach noch ein ungelöstes Problem
ist. Ja, weil es niemand macht.
Weil ich meine, dass dir jemand das Inhaltsverzeichnis erstellt, das geht gerade noch in eine große Hörerschaft.
Aber das sehen wir bei uns, das ist auch das ist schon Arbeit.
Ja, genau, richtig, das ist schon Arbeit, aber Transkribieren ist halt wirklich viel Arbeit. Und dann ist halt die Frage, vielleicht kommt ja die Spracherkennung irgendwann mal zu Hilfe und kann da zumindest ein Grundgerüst erstellen, dass man danach editieren kann, weil ansonsten, ich glaube, das wirkliche händische Transkribieren,
ich meine, was cool ist, wenn du auf YouTube was reintust, macht er dir automatisch ein Transkript. Leider ist das nur brauchbar auf Englisch und auf Deutsch ist es extrem unbrauchbar noch.
Ja. Es ist halt,
also das ist aber die Power von Google, ne?
Also aber es ist automatisch halt, es hat auch immer noch seine Grenzen, also automatische Sprachkennung. Obwohl schon erstaunlich gut eigentlich geht.
Also ich hoffe, dass man da irgendwie die Masse der Englischlernenden und Lehrenden anzapfen kann. Die gerne eine sinnvollere Aufgabe hätten. Das Verhältnis zu unbezahlter Kinderarbeit.
Wenn es für alle sinnvoll ist.
Es ist für alle sinnvoll und der muss ja nicht. Ich meine, er kann ja genauso gut irgendein Lehrbuch abschreiben.
Das kann der Schüler dann halt auch so. Das Unterschied ist, glaube ich, man muss jetzt wissen, wie der Schwierigkeitsgrad des Textes ist. Vielleicht
ist die Aufgabe vom Lehrer. Ja, der muss sich den Podcast vorher zumindest anhören und sagen, okay, der wäre für meine Schüler interessant und geeignet und den teile ich jetzt auf.
Ich glaube, da ist die Schwierigkeit, weil das halt extra Arbeit ist.
Na gut, der Lehrer hat aber auch so extra Arbeit. Also selbst wenn er jetzt von wir lernen Englisch 2, muss er ja auch raussuchen, welches Kapitel jetzt für seine Klasse geeignet ist.
Aber da hat er schon seine Schulstufe. So muss er sein.
Für meine Steuergelder darf er ruhig ein bisschen was tun.
Das ist
zumindest
sehr viel, glaube ich.
Also wie gesagt, ein weiteres unverwirklichtes Projekt von mir, aber vielleicht. Springt ja irgendwo im Publikum drauf an. Dankeschön. Ich krieg was zu essen. Nicht schlecht.
Ja, ich kann berichten, ich habe seit langem wieder mal ein bisschen gebastelt. Viel zu spät. Inspiriert durch den Harald, muss ich sagen,
ja? Weil der Harald durch seine kleinen Boards.
Ja, genau, hat ja dieses Olimex Board
vorgestellt. Ja, das kleine rote.
Und das coole. Hatte ich ja auch schon im Blick, also nicht genau das, aber Olimex stellt ja mehrere Boards her. Mhm. Und ja. Ich habe mir den Beaglebone Black jetzt schon vor über einem Jahr gekauft. Und für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, man kann es vergleichen mit dem Raspberry Pi. Also ein lüfterloser, kleiner Rechner, wo eigentlich nicht viel mehr drauf ist als die Platine, die paar Chipseln und die Anschlüsse. Und man steckt das an den Strom an und man kann eigentlich loslegen. Was bietet der Beaglebone Black gegenüber dem Raspberry Pi? Es ist beim Raspberry Pi ja so, dass die CPU, die eigentliche Recheneinheit, relativ alter Prozessor ist und nicht so performant. Mhm. Ich habe noch dazu einen von der ersten Generation, das heißt, ich habe noch mal die Hälfte RAM, nur 256 MB. Und dafür ist der Grafikchip sehr, sehr gut. Das kann man sagen, weil wir haben in einem Einsatz, also über FrameBuffer OMX Player, und hat bis jetzt jedes File geschluckt und eigentlich brav abgespielt. Das war eigentlich gar kein Thema. Im Beaglebone Black verhält sich es genau andersrum.
Starker Prozessor, schwache Grafik.
Richtig, genau. Also die Taktung ist relativ gleich, aber es ist ein viel modernerer Prozessor, man spürt es. Also nach dem Aufsetzen und so, ich habe doch einige, ich habe Web-Services drauf laufen, ich habe den Calibre E-Book Library-Server drauf laufen, ich habe SMB drauf laufen, also eine Reihe von Dingen und man spürt es einfach. Also jetzt bei meinem auch bedingt, wenn man das RAM natürlich ausrennt, das bremst natürlich mal zusätzlich ab, aber generell gab es immer wieder wirkliche Aussätze, aber man hat so gemerkt, so, das System braucht jetzt wieder, um durchzuatmen, und naja, deswegen habe ich mir das ja auch gekauft, aber irgendwie war mein Leidensdruck viel zu gering, weil der Raspberry Pi eigentlich wunderbar stabil funktioniert, dass ich jetzt ein Jahr gebraucht habe, bis ich mir das angeschaut habe. Naja, was gibt es für Anschlüsse? Die 212 MB RAM habe ich ja schon erwähnt. Was man
212?
Also 512. 512, genau. Es gibt einen Micro-SD-Karten-Reader darauf, also einen Slot für Micro-SD-Karten. Mhm. Von denen kann man auch booten, also da kann man auch das Betriebssystem draufgeben. Also
ist das besser als die Karte, die du in Raspberry reinschieben kannst?
Oder besser kann man nicht sagen, es ist das kleinere Pendant. Also es ist
also die kleinen, die...
Ja, genau, okay, die ganz kleinen.
Nicht die Münzgroßen.
Genau, du hast einen, ja genau, nicht die Münzgroßen. Es gibt dann einen eigenen Netzanschluss, wo du 5 Volt dranhängen kannst, oder okay, du befeuerst den, das ist optional, ja, über einen Micro-USB-Anschluss.
Okay,
also du hast die Wahl. Was das Coole ist an diesem Micro-USB-Anschluss, und da merkt man auch schon so ein bisschen das Mission-Statement von Beaglebone Black, weil das kommt ja durchaus eher aus der Bastler- und Nerd-Ecke, als der Raspberry Pi, das die breiten Massen angesprochen hat. Berti Fold ist dieser Mini-USB-Anschluss schon als Netzwerkdevice konfiguriert. Und da lauscht auch schon bei dem Debian-Image, das Angström-Image, das drauf ist, läuft da schon auch ein Webserver drauf.
Das heißt, ich verstehe jetzt das Ganze, das läuft über USB
an? Du steckst es dann an den Rechner, und du kannst dich dann mit dem Webbrowser direkt dann schon drauf verbinden. Es hat dann eine fixe IP.
Also über USB steckst du es an deinen großen Rechner an?
Genau, richtig.
Und wie funktioniert das? Also das ist dann auf deinem Rechner?
Wie das technisch genau funktioniert, das kann ich leider nicht sagen. Das muss ich mir noch genauer anschauen.
Aber es funktioniert. Konzept,
ja. Und wenn man sich, richtig. Und dieses erste Betriebssystem, das drauf ist, ist nicht Debian, sondern Angström Linux, ein Embedded Linux. Mhm. Und das läuft jetzt auch nicht von der SD-Karte, sondern auch eine Besonderheit von diesem Board, es hat 2 GB internen Flash-Speicher.
Okay, so ähnlich wie Smartphones auch halt, genau, internen Speicher.
Richtig. Und du kannst ihn so betreiben, dass du diesen Flash-Speicher leer räumst und ein eigenes Betriebssystem drauf tust, oder dass im internen Flash-Speicher vorhandene Angström Linux verwendest, oder dass du eben von der Micro-SD-Karte bootest und einfach dann von dort aus das Betriebssystem betreibst. Was natürlich seine Vorteile hat, ich betreibe es von der Micro-SD-Karte. Warum? Ich denke mal, Originalbetriebssystem behalten ist nicht schlecht, hat man immer was, da ist zumindest schon was drauf, was läuft und so. Und der Geschwindigkeitsding, ich meine, das Ding ist schnell genug, das will ich jetzt mal nicht so
schnell beim Raspberry aus, eigentlich. Es reicht auf jeden Fall locker für die täglichen Anwendungen.
Man kann ja auch schnell wechseln,
also genau,
so eine Micro-SD-Karte.
Kannst schnell wechseln, leichter Backupen und so, und das ist schon irgendwie angenehm.
Ja, was ist mir aufgefallen? Am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Man merkt halt, das Wichtige beim Board kaufen,
ja,
ja, das ist, Das Wichtige beim Boardkaufen ist, dass man darauf achtet, dass auch die Community rundherum groß genug ist.
Das ist ja der Vorteil von Raspberry, da gibt es einfach so viel.
Alles. Nämlich, du musst schon nicht mal suchen, wie mache ich das unter diesem Betriebssystem.
Gibt schon was einfach,
Fertiges. Ja, richtig.
Hat schon mehr gemacht.
Ich betreibe diesen Thermometerfühler oder diese E-Book-Webserver auf dem Raspberry Pi, gibt es schon, ist ein 10-schrittiges How-To. Ganz so dick gefüttert ist es jetzt beim BeagleBone Black nicht, aber es ist schon relativ viel da. Ja. Mhm. Und am Anfang habe ich halt Probleme, das Ding von der SD-Karte booten zu lassen, weil ich dann halt nicht gewusst habe, was man vom Flash-Speicher runterlöschen muss damit, oder umändern muss, damit das defaultmäßig bootet er nämlich immer vom internen Flash-Speicher.
Findest du mir die Boot-Order
ein? Ja, richtig. Und da habe ich mich ein bisschen ins Bein geschossen, halt so schlampig recherchiert, so Google, Change Boot Order, BeagleBone Black und so, und da kommt man gleich auf die Horrorlösungen. Da muss man dann irgendwie, haben sie vorgeschlagen, in den U-Boot, in diesen
Bootloader
einzusteigen. Man weiß, wenn man mit U-Boot zu tun hat, dann wird es ganz schnell gefährlich und dann...
Da kann man ganz, ganz böse Dinge machen.
Ja.
Das kenne ich auch, ja.
Das will man nicht. Ich hätte natürlich gescheit suchen müssen. Es gibt so ein ausführliches Wiki beim BeagleBone Black. Dort ist es in der FAQ. Das ist eine Zeile. Man muss ein File löschen. Wenn er das nicht findet, versucht er dann eben von der SD-Karte zu booten und dann war das kein Problem. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, neben dem Mini-USB-Anschluss hat er auch noch einen normalen USB-Host, also einen normalen USB-Anschluss. Und da hat er gleich einmal den USB-Hub von mir nicht erkannt.
Okay.
Und das muss man halt schon bedienen. Dieser USB-Hub, also dieser USB-Anschluss vom BeagleBone Black, verhält sich auf jeden Fall anders als der vom Raspberry Pi. Also nicht nur, dass er meinen USB-Hub nicht erkannt hat, er hat auch beim Hochbooten, ich habe eine externe Platte dran stecken, hat er diese, obwohl ich sie in den F-Stub angegeben hat, jetzt nicht automatisch gemountet, was beim Raspberry Pi aber wunderbar funktioniert hat.
Vielleicht ist zum Zeitpunkt, wo das Mounted noch nicht vorhanden,
weil die
später unten sind. Das heißt, es macht es ein bisschen komplex. Also wenn es nicht gehen, dann muss es halt irgendwie anders.
Ich habe mir dann ein Skript geschrieben, ein Mount-Skript. Und dann, das habe ich auch erst neu dazu gelernt, wahrscheinlich werden sich die meisten Linuxer jetzt an den Kopf greifen. Es gibt beim Chrome einen netten Zeitpunkt, den man setzen kann. Der nennt sich nämlich @reboot. Und dann kann man das Skript angeben, das man starten möchte.
Ehrlich?
Und das funktioniert.
Das wusste ich nämlich auch.
Und es ist ziemlich praktisch. Also ich
benutze wie gibt es ein? Das ist bei den
Starterzeit, gibst du nur @reboot ein. Wurscht, du ignorierst diese ganze
Syntax. Jetzt wird klar, beide noch nie die Mainpage, bis ich es zum Ende gelesen habe.
Genau, wer ist jetzt aufgekommen? Und das ist praktisch. Also nicht nur zum Mounten dieser Festplatte, sondern der Raspberry Pi hat auch drei LEDs eingebaut, die vom User her zugreifbar sind. Ein weiteres ist das Netz-LED, das BeagleBone Black. Genau, BeagleBone Black. Und ja, genau, richtig. Wenn er angesteckt ist, kannst du eh nicht abschalten. Das von der Netzwerkkarte, das sind ein grünes und ein oranges LED, kannst du auch nicht abschalten. Aber diese drei LEDs, die sind defaultmäßig so konfiguriert, dass die immer beginnen zu flashen, wenn er auf die SD-Karte zugreift. Du hast dann eine Lichtorgel sozusagen zu Hause stehen. Und da gibt es auch natürlich Skripts zum Abschalten. Und ja, das kannst du mit diesem @reboot und dem Cron-Job und seinem Skript kannst
du. Vor allem kannst du es auch selber nutzen, das ist auch sehr praktisch, dass du eigene Dinge starten, die anzeigst, ohne dass du es irgendwie einloggen musst.
Richtig.
Eine Frage bin ich zum Bootvorgang, nachdem der von intern bootet, kann man das auch, wenn man einen Fehler macht, soweit das System, weil wir vorher vom Bootloader gesprochen haben, von U-Boot, kann man es auch bricken, indem ich was Falsches reinflashe?
Das ist die Frage, also dafür habe ich das Ding noch
nicht zu machen. Also wenn es ihnen einen harten Fallback gibt, wenn er gar nichts mehr kann, dann bootet er von extern, dann wäre es zumindest so, weil gerade bei so Smartphones, wo man selber auch mit Bootloader spielen kann, die man nicht von extern booten kann,
dann ist es ganz also schnell heikel.
Da ist es immer sehr, vor allem, es gibt ja Projekte, die sich damit beschäftigen, eigene Bootloader zu entwickeln und offene Bootloader, die dann, da hört der Spaß sehr bald auf, wenn du weißt, jeder Fehler kostet dich das Gerät.
Ja, also ich habe kein gesichertes Wissen darum, ich habe da schon ein bisschen rumgesucht. Mhm. Und natürlich, aber das ist halt auch etwas, was jetzt per se schwer zu recherchieren ist, weil natürlich in den Foren steht oft so, Hilfe, I bricked my BeagleBone Black. Aber dann kommst du halt im Thread drauf, naja, doch nicht, dann musst du halt das und das machen.
Es kann sein, dass es gerade jetzt nicht bootet, aber solange es irgendeinen Weg gibt, das quasi...
Das dann wieder zurückzubringen.
Ohne es jetzt gerade JTAG, ich würde den brauchen, dass ich wieder irgendwie zurückbringe.
Ja, das ist eine gute Frage, da kann ich keine Auskunft geben.
Ja, Aber es klingt auf jeden Fall nach coolem Gerät, weil nämlich gerade der Raspberry, ich habe selber auch einen als Videoplayer und einen zweiten als Server und dieser Server ist halt dann schon praktischer, wenn er ein bisschen mehr Leistung hat.
Ja, eben. Dafür ist es schon, also es zahlt sich auf jeden Fall aus, alles flutscht, alles funktioniert, bis auf diese Eigenheit, eben USB habe ich mir jetzt halt einen. Es gibt dann auf dem Wiki des Beaglecomplex noch eine Auflistung von USB-Hubs, die sicher funktionieren. Da habe ich mir jetzt halt eine geordnet von Amazon. Und schau mal, wie stabil das rennt. Ich meine, er ist jetzt eine Woche im Einsatz, jetzt gebe ich ihm noch 2 Wochen. Und falls das schief gehen sollte, dann habe ich ja noch meinen Raspberry Pi in der Garage, den muss ich nur umstecken und fertig ist die Sause. Jetzt dürstet es mich schon fast nach dem nächsten Fall. Ich halte mich zurück. Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Jo. Ich hätte noch kurze Meldung, also ein kleines Tool, was ich entdeckt habe, das ist Open Source, auch auf GitHub, und zwar, das nennt sich E-Mail Privacy Tester, das ist eigentlich eine Webseite, also emailprivacytester.com, der ganze Quelltext ist auch offen auf GitHub, man kann sich das anschauen, und das ist nämlich ein nettes kleines Tool, also damit kannst du testen, wie dicht dein Mail-Client ist, also in dem Sinne, wenn du eine E-Mail bekommst, macht dein E-Mail-Client etwas automatisch, ohne dich zu fragen.
Also wie zum Beispiel Bildern?
Bilder nachladen und so Dinge. Und die schicken dir einfach, also es ist total hübsch gemacht, also du gibst einfach deine E-Mail-Adresse an, die schicken dir eine Mail und die machen alle möglichen Tricks und unmöglichen Tricks, zum Beispiel Image-Tags im Header, im Subject zum Beispiel. Ja. Die meisten, also eigentlich ist der Subject nicht HTML, aber manche Clients sind zu schlau und interpretieren es trotzdem. Ja. Also alles, was erlaubt und nicht erlaubt ist, einfach wie man eine Mail nur ärgstens verwurschteln kann.
Super.
Und es ist echt interessant, zum Beispiel bei Outlook schafft man es nicht, das nicht zu triggern.
Nicht? Okay.
Also ich weiß es nicht, welche Version das war, glaube ich, relativ aktuelle. Wir haben alles mögliche probiert, Bilder nachladen, ausschalten und so weiter. Es hat immer, also du siehst auf der Webseite nämlich in Echtzeit, wenn du es schickst, siehst du genau, dass die wurde versendet. Und dann, wenn du dann bei dir im Client aufmachst, siehst du sofort in Echtzeit, was ist über den Browser total schön aktualisiert, was heute gerade passiert ist. Und zum Beispiel beim Thunderbird, der ist wirklich dicht. Aber wenn du sagst, kaum klickst du drauf auf Bilder nachladen, da gibt es einen Button, ja, dann siehst du sofort, wie mit 100 Sachen aufblinken, was jetzt gerade getriggert hat. Und eigentlich ein schönes, schön gemachtes Tool. Und ich habe auch gesehen, am ersten Test, oder man hat genau beschäftigt mit K9-Mail, zum Beispiel auf Android.
Was ja auch ein Open Source.
Ja, es hat auch nicht dicht gehalten.
Nein?
Nein, es hat auch nämlich gleich, zumindest, ich weiß nicht mehr genau welcher, aber der macht alles Mögliche. Der tut JavaScript einbinden, sonst was, alles, was böse und nicht böse ist, was nur irgendwie möglich, also sehr trickreich halt versuchen. Und man kann selber halt auch auslernen, was alles so Mails beinhalten können. Und
wer, ja, lässig.
Ja, ich meine, das ist ähnlich wie das
für die Leute halt, die auch einen Webclient, obwohl das wahrscheinlich mit Gmail auch funktioniert.
Genau.
Und da ist es ja auch schon einmal so, dass sie jetzt per Default das Default geändert haben, dass da schon mal automatisch alle Bilder nachgeladen werden. Man muss explizit verbieten, dass es keine Bilder gibt.
Interessant ist, dass der Gmail, also wenn du Gmail, das Webservice, den Webclient verwendest, dass der nicht deine, also der Sender der Mail sieht nicht deine IP-Adresse.
Okay.
Sondern sie laden alles über deren Proxy. Das heißt, wenn die sieht nur die, also der Sender sieht nur die IP-Adresse, allerdings sieht er immer noch, dass du sie geöffnet hast. Also dass die Adresse existiert, dass jemand gerade jetzt gelesen hat. Das schon natürlich.
Das ist ja jeder Verdacht, oder das ist einer der Hauptgründe bei diesen Newslettern, um Bilder einzubauen, weil du siehst, wie viele Leute haben sich das tatsächlich angeschaut.
Meine, das ist ein ähnliches Thema wie diese ganzen Super-Cookies und die Dinge, wie man Besucher im Browser wiedererkennt. Auch wenn man Cookies deaktiviert hat, gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, und da gab es dieses Super-Cookie-Thema, da wo es mit mehrere Techniken kombinieren und dass man quasi User über Browser hinweg eindeutig wieder identifizieren kann, was echt schon creepy ist, aber einfach weil es so komplex ist, das Ganze schon, und so viele Möglichkeiten gibt. Und das ist so etwas Ähnliches für E-Mail, also ein Test. Also E-Mail, cool. privacytester.com, kann man sich mal anschauen. War ein cooles Ding.
Back again,
ja.
Ja, cool.
Ja, ich kann über Filme erzählen.
Ah, ich so viel, aber kann ich auch noch. Oder hast du noch Techie-Thema?
Ich glaube, irgendein Thema war noch.
Ich schaue mal nach. Es dauert in der 3 Stunden immer noch.
So. Ja, über Spielen programmieren kann ich aber was erzählen.
Ich habe auch mal was.
Bitte,
weil ich heute eine Post bekommen habe. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, habe ich.
Als Bewohner des
6. Bezirkes.
Ah ja, ihr seid Marie-Hilfer-Straßen befragt.
Thema Fußgängerzone.
Also eigentlich geht es ja darum, es ist ja keine was ist das eigentlich offiziell? Eine Volksbefragung ist es ja nicht, weil das dürfen sie nicht, weil dann müssten sie alle.
Eine Befragung.
Eine Umfrage, eine Befragung?
Also ich glaube, der genaue Wort
war Befragung. Ja. Schauen wir mal. Weil nach. Rechtlich wäre das gar nicht bindend, nur sie sagen halt, dass es bindend ist.
Das ist, wenn die Regierung, sie bindet sich selber dran, die Stadtregierung. Ne?
Eine Bürgerinnenumfrage.
Umfrage,
genau. Und sie binden sich selber dran, ob sie es machen, ja, und zwar geht es um die Wiener Marienhilfestraße, wo eh so viele Medien war, ob es jetzt so bleiben soll, wie es jetzt ist, oder ob sie es rückgängig machen im Wesentlichen.
Die Verkehrsberuhigung.
Genau.
Mit deutschen Hörer, genau. Und so eine Straße, genau,
eine Einkaufsstraße.
Große Einkaufsstraße, wurde vor kurzem irgendwie auf eine A-Fußgängerzone, also zum Teil Fußgängerzone, teilweise Begegnungszone umgestellt. Und das wurde so eifrig diskutiert, dass sie jetzt eben eine Befragung durchführen, ob diese Umstellung so bleiben soll, ob man das wieder zurückbauen soll.
Naja. Ja, ich finde es eigentlich schon furchtbar, was da an Aufwand, also an Aufregung generiert wird. Ich verstehe es wirklich noch nicht ganz, aber. Und ich würde es eigentlich schade finden, wenn es wieder. Also ich bin täglich, ich arbeite in der Marienhilfestraße, ich wohne im 6. Bezirk.
Wie hat sich denn seit es das beruhigt ist?
Ich meine, ich muss sagen, natürlich hat es mein Leben jetzt nicht grundsätzlich geändert, aber ich finde es einfach sehr angenehm. Also der und ich habe auch den Autoverkehr an der Kumpendorfer Straße, also ich bin auch einer, in der. Also ich wohne
ja. Wie es anders geht?
Na, ich sehe auch, dass der Verkehr jetzt dort mehr wurde und lebe trotzdem dort gut. Also mir ist das wert, dass ich dort die Marienhilfestraße so angenehm habe.
Bringt das was, dass jetzt die Marienhilfestraße sozusagen begehbar ist für
ich
dich?
Ich gehe beruflich, also auf meinem Weg in die Arbeit, jeden Tag durch die Marienhilfestraße und ich finde es einfach total angenehm, wie es jetzt ist. Also mir gefällt das super gut.
Ja,
und wenn es
ja
baulich noch ein bisschen besser verändert wird. Aber es ist meine persönliche Meinung natürlich und jedem das seine. Nur ich, das Ganze
ist halt, du bist ja quasi Anrainer der
Marienhilfestraße. Ja, ich bin noch näher dran. Ich habe das Glück gehabt, das Filetstück irgendwie der Fußgängerzone irgendwie zu erleben, wo es wirklich so eine reine Fußgängerzone ist.
Also bist in der beruhigtesten Kernzone.
In der beruhigtesten Kernzone, ja, und die Lebensqualitätsverbesserung ist deutlich zu spüren. Es ist alles sehr entspannt. Ich meine, die Autos, das war ja früher wirklich immer dauerverstopft untertags. Ja. Und es hat für beide Parteien, sage ich jetzt für Fußgänger und Autofahrer, wenig Sinn gemacht. Aber naja, ich mache mir halt Sorgen. Sie haben jetzt seit Monaten diskutieren sie herum, sie haben es sogar in die Bundeswahl als Thema aufgenommen, was ein Irrsinn ist, dass
absolut,
man.
Ja.
Das ist absolut hirnrissig.
Und
ich bin jetzt auch mit Angst erfüllt. Ich meine, ich habe mich so gefreut, bis sie es eingeführt haben und seitdem ich von der Befragung weiß, bin ich wieder in so einem Angstzustand, weil irgendwie so. Sie haben sich schon da verpflichtet, sich daran zu halten, was da rauskommen ist.
Die direkte Demokratie geht jetzt nicht in deinem Sinne aus.
Ja, besonders die direkte
Demokratie. Also kann ich nur an dich appellieren, dass du dann auch wenigstens mitmachst. Ne?
Ja, habe ich schon. Bei mir erledigt und eingeworfen. Und ja, gerade bei Verkehrsthemen finde ich es nicht gut, da direkt dann halt das Volk zu befragen, wenn man so.
Es ist halt so, es gibt natürlich Benachteiligte. Es gibt Leute, die hatten vorher eine ruhige Wohngegend und die haben jetzt viel mehr Verkehr.
Ja. Weil die sozusagen den
Verkehr
dorthin
fließt. Ja. Und, aber nur zum Beispiel, dass jetzt so viel, ich selber habe auch, ich habe die Gumpendorfer Straße vor meinem Fenster.
Die war vorher auch schon voll.
Die war vorher auch schon voll, ist jetzt auch vielleicht, also jetzt ist es angeblich ein bisschen mehr voll, es war vorher jetzt laut, also ich habe gute Fenster, mich stört das nicht.
Die ist das Gegenteil von fußgängerfreundlich, kann man sagen.
Genau. Sie haben jetzt eine 30er-Zone eingeführt, um das ein bisschen abzumildern, also die ganze Gumpendorfer. Wie gesagt, ich kann damit gut leben, aber wenn zum Beispiel dann Leute Stress machen, wenn jetzt plötzlich der 13er anderswo fährt und plötzlich bei ihrem Haus vorbeifährt, ich verstehe es irgendwie, wenn man halt investiert in eine Wohnung, die ruhig ist und plötzlich ist eine Buslinie davor, aber
ich habe mich auch letztens mit Anrainerin unterhalten, die das auch komplett ablehnend der Fuzzi gegenüber war, einfach weil sie jetzt, ich habe ein Auto und was soll ich mit dem jetzt machen, soll ich am Mond schießen? Also die
ist ja nicht so argumentiert. Ja. Man gesagt, kann man nur so sagen, ja. Was hast du in der Stadt
Auto? Ich habe auch ein Auto, also ich habe auch ein Parkplatz für 6. Bezirk und jetzt ist es auch ein bisschen schwerer. Parkplatz zu
finden. Ich brauche keinen Stern.
Für mich auch bitte ein Bier.
Hey.
Jo, also ich möchte auch alle, die es vielleicht...
Also auf jeden Fall können wir appellieren, bitte mitmachen bei der Befragung, wenn man schon berechtigt ist.
Vielleicht nicht viele unserer Hörer sein, weil es nur für die 2 Bezirke ist, aber ja, ich bin gespannt. Ich selber würde mir halt wünschen, dass es so bleibt und nicht wieder zurück. Ich habe auch ein bisschen Angst.
Ich kann vom Wolfgang, ich glaube Kamper, also das ist ein Bezirksrat von den Grünen im 2. Bezirk, wo ich wohne. Mhm. Und der hat einen Blogposting geschrieben, Edmarer Hilferstraße, und der appelliert an alle, die oder stimmberechtigt sind, dass sie auch im Interesse aller anderen Bezirksbewohner abstimmen und dafür sorgen, also dass diese Beruhigung jetzt demokratisch abgesegnet wird, ja. Weil er sagt, wenn die Abstimmung jetzt schief ausgeht, sind alle anderen Verkehrsberuhigungsprojekte in Wien, zum Beispiel im zweiten Bezirk die Taborstraße, das ist auch so eine Art Mini-Marie-Hilfer-Straße, wo das angedacht ist und wo es eh vom Haus aus immer Widerstände gibt, meistens von den geschäftslokalen Besitzern, die sind dann auf Eis, weil dann kein Bezirksvorsteher, also kein Bezirkschef sich das mehr antut, der sagt dann, na, da kann ich nur verlieren, lassen wir es lieber alles so, wie es ist und pflanzen wir halt einen Baum mehr, das ist eine Alibi-Maßnahme. Aber jede Art von mutigen, lebensqualitätsverbessernder Maßnahme ist dann kaputt für eine absehbare Zeit.
Ja, daraus nährt sich auch ein Teil meiner Angst. Das heißt, wenn einmal jetzt irgendeine Riefestraße abgeschafft wird, die Fuß oder so, das kommt dann halt für lange Zeit. Ist das auf dem Table. Sie haben es aber, muss man sagen, das haben meine Arbeitskollegen auf mich aufmerksam gemacht, relativ klug formuliert, weil sie geben die Leute, die die Fußgängerzone unterstützen, geben sie noch 2 Abmilderungszusatzpunkte, sodass wenn man nicht hundertprozentig für die Fußgängerzone ist, da noch Korrekturen vornehmen kann und trotzdem dafür stimmt. Also der Originalwortlaut ist, die Verkehrsberuhigung der Milchstraße soll beibehalten werden. Und dann gibt es noch 2 Unterpunkte. Für den Autoverkehr sollen Querungen geöffnet werden, das wird mich betreffen. Also da kann man ja oder nein stimmen. Oder das Radfahren soll im Bereich der Fußgängerzone erlaubt bleiben. Ja und nein. Das heißt, wenn man nicht zu 100% einverstanden ist, kann man es noch abwählen. Aber wie gesagt, ich hoffe, das geht gut aus im Sinne der...
Was mich noch gefragt habe, ist ja ganz rein technisch. Das ist ja kein Stimmzettel, also kein Wahlzettel. Ja. Anders als bei der Briefwahl hast du nicht diese ganze rundherum da. Ja. Das ist nur ein Kuvert und ein weiß bedrucktes Blatt. Was hindert da irgendwen, das 100-mal zu kopieren?
Anscheinend niemand.
Ich habe jetzt nicht aufgerufen. Ja. Für keine der beiden.
Gute Frage eigentlich.
Weil nämlich das...
Ja. Ich kann mich erinnern, ich wurde ja schon
ich
einmal bei so einer Befragung, nämlich habe ich ja teilgenommen schon für die Gasse. Da konnte man im Vorfeld der Fuzo abstimmen, ob Querverkehr oder ja oder nein. Und da gab es noch so eine Art Nummerierung irgendwie auf den Zetteln drauf. Da habe ich mir gedacht, dass es da vielleicht so einen Rückschluss gibt.
Aber schau, das Blatt.
Das ist perforiert.
Ja, das ist ein kleiner Kreis, perforiert sehe ich gerade.
Das schaut aus,
siehst du das? Hast
du, ja, ich habe es auch gesehen, wenn man was gegen das Licht hält, so sieht man so einen Kreis. Das heißt, es ist so nicht ganz so leicht fälschbar.
Ja.
Immerhin.
Es soll ja fair bleiben.
Ja, wahrscheinlich sagt die Position vom Kreis aus genau, wer du bist.
Rückverfolgbarkeit.
Dieser Stimmzettel wurde an Johannes Zwenk gestellt.
Johannes Zwenk.
Ja.
Aber okay. Meine, generell hat das Ganze ja schon sehr viel Aufmerksamkeit erhalten, viel mehr als es als gut wäre für die Sache wahrscheinlich, weil die ist halt im Wahlkampf zum Thema geworden und mittlerweile ist es längst nicht mehr Diskussion um das Thema selbst, sondern einfach ein Schauplatz für andere Konflikte zwischen den Parteien. Genau. Und ich habe es mir interessant gefunden, ich habe auch heute einen weiteren Brief bekommen von der grünen Wirtschaft, wer es genau ist, eben weil ich als Selbstständiger auch eingetragen bin, wo sie quasi Unternehmer befragen. Ich meine, ich bin eigentlich jetzt nicht im 6-Bezirk tätig als Unternehmer, aber sie haben halt scheinbar alle, die im Gewerberegister stehen oder im Firmenregister stehen, halt quasi angeschrieben. Ich glaube, sie wollen das scheinbar
entkräften. Ja, das hat einen ernsten Hintergrund, weil der Hauptgegner der Fußgängerzonenberuhigung ist die Brigitte Young, die Wirtschaftskammerpräsidentin von Wien. Ne?
Also ist dagegen?
Ja, das ist ja das Gemeine, obwohl das eigentlich jeder weiß, dass der Umsatz von Geschäften in der Fußgängerzone, aus denen in die Kärntnerstraße gehen, explodiert, wenn die Fußgängerzone einmal funktioniert. Ne? Aber trotzdem, auch der Professor Knoflach erzählt das immer gerne, dass die Geschäftsleute, wenn ihnen die Autos und die Zufahrtmöglichkeit am Nachmittag, irgendwann am Nachmittag weggenommen wird, dass die Zeta und Mordio schreien und das nicht wollen. Ne? Und nachher dann.
Ich habe auch Berichte gehört, dass es teilweise schon in Schaufenstern reinstecken. Ich bin gegen die Fuzo.
Ich habe
auch einige schon entdeckt in einschlägigen großen Tageszeitungen, die sich dann ausstellen lassen mit: Nein, das ist so schrecklich. Also gerade bei den Geschäftsleuten, wo es halt auch um Geld geht, ist es da findet da noch eine viel größere Polarisierung statt, als sie ohnehin schon herrscht.
Man muss nur ein bisschen in andere Städte schauen. Generell, wenn du in einer Fußgängerzone ein Geschäft hast und du machst nicht wirklich alles falsch, ist das nachher viel mehr wert, als wenn du in einer Nicht-Fußgängerzone ein Geschäft hast. Also irgendwie einen Kundenverkehr hast, ne? Und nicht gerade McDonald Drive-In oder so.
Ne? Meine, haben die jetzt schon merkbare Umsatzrückgänge? Oder?
Nein, das ist einfach nur, das ist so, wie
so
Menschen funktionieren.
Subjektiv, ich sehe jetzt nicht viel, also von der Menschenmenge her, ich meine, Weihnachten war natürlich viel los, aber ich gehe da jetzt schon jahrelang da durch und für mich schaut jetzt noch immer total viel los aus.
Das vielleicht wird auch so sein. Deswegen. In einer Fußgängerzone gehst du zum Einkaufen, da hast Zeit und gehst in Geschäfte rein. Ne? Woanders parkst und...
Nein, ich meine, ich glaube, vorher sind schon alle Leute zu Fuß unterwegs gewesen zum Einkaufen. Wer geht in den Marienfels? Wer fährt in den Marienfels mit dem Auto zum Einkaufen? Das habe ich ein einziges Mal in 10 Jahren
dann
gemacht.
Halt in die Parkgarage.
Und dann habe ich mir einen Kilometer weiter entfernt einen Parkplatz gefunden und habe mich jetzt zurückmarschiert. Oder mittlerweile.
Also reden wir weiter, wenn die Abstimmung vorbei ist.
Gut.
Kann man dann entweder depressiv sein oder...
Das könnte noch Stunden dauern und es wäre...
Hoffentlich lachend, ja.
Genau. Wir nehmen es in jedem Fall zur Kenntnis und freuen uns, wenn es fair...
Ja, ich glaube das.
Ich habe ein noch nicht schöner Leben, sondern ein schöner Horst-Thema.
Ein schöner Horst?
Ja, ein schöner Horst. Also ein schöner Horst sein sozusagen. Also, ich mache Programmierkurse für Kinder.
Mhm.
Und man muss Gehirn waschen jedes Mal.
Nein, aber es ist auch sehr lobenswert.
Ja. Und jetzt war ich zum ersten Mal in Baden auf einem Kindergeburtstag engagiert sozusagen. Und das habe ich vorher irgendwie noch nie gemacht. So, ich war sozusagen eine Kinderbespaßung. So wie wenn es ein Clown engagiert
wird.
Genau, ich war der Clown. Ich bin halt mit meinen Laptops gekommen, habe den aufgebaut und dann ein bisschen programmiert und am Schluss dann noch ein Open-Source-Spiel halt gezeigt. Ja, sehr gut angekommen, jetzt werde ich das stärker bewerben.
In welcher Altersgruppe waren die Kinder? Ey?
Also die haben alle einen Volksschulabschluss gehabt, die waren so zwischen 11 und 13, 14.
Und eher, waren das Buben oder Mädels?
Das waren rein Buben.
Okay, weil es ist doch noch so, dass die Mädels da weniger interessieren?
Ich meine, ich habe in meinen Kursen schon ab und zu Mädchen, aber halt wenig, ne, ca. 10-20%.
Ich muss sagen, wenn ich sowas als Kind gehabt hätte, ich glaube, das...
Hätte er taugt, ja.
Ja, warst du, als ich klein war? Ne?
Ja, und was mir sehr getaugt hat, weil normalerweise liefern die Eltern ihr Kind zu mir ab und ich unterrichte das Kind, ne, und dann holen sie es wieder und dann hat es da eh gefallen und da sind es halt so, die Eltern dann nach und nach eintrudeln und haben die Kinder abgeholt und haben halt gemerkt, die Kinder wollen überhaupt nicht weg und haben da sehr viel Gaudi gehabt. Das hat mir halt gefallen, dass einmal auch jemand checkt, dass ich was Tolles mache. Und ja, also wie gesagt, also im Raum Wien oder Wien-Umgebung, wer einen Kindergeburtstag hat, seinen Kindern was Gutes tun will, kann mich sozusagen mieten. Das steht noch nicht auf der Homepage, aber wird derzeit mit Preisen auch draufstehen, was halt so ein 3-Stunden-Block kostet.
Cool.
Und ich habe mir im Vorfeld halt Sorgen gemacht, ja, wie viele Geräte muss ich mitnehmen und so. Und dann bin ich eben durch das Ausprobieren draufgekommen, dass ich eigentlich nur im Vorfeld hätte sagen müssen, jedes Kind darf seinen eigenen Laptop mitnehmen, weil, wie soll ich sagen, die Kinder, die sich so mich leisten können, haben meistens auch einen Laptop zu Hause. Ne?
Mhm.
Also das ist gar nicht so das Problem.
Mhm. Wir wachsen schon anders auf.
Ja.
Mehr Technologiezugang. Also
hat nicht jeder einen Laptop gehabt, aber es war viel weniger manchmal Logistikprobleme, als ich mir gedacht habe. Das war das. Das war eine. Danke, sehr gut. Und das andere ist, ich werde im Sommer mache ich immer Kurse, das habe ich diesmal auch vor. Bis jetzt habe ich die immer nur 9 to 12 gemacht, also 3 Stunden am Vormittags. Mhm. Und jetzt werde ich zumindest im Juli mehrere Kurse anbieten, die 9 to 5 sind, also mit Nachmittagsprogramm. Und also man kann das Kind in der Früh bei mir abgeben und am Abend holt man es wieder. Und dazwischen wurde es Open Source Programmier unterrichtet und bespaßt.
8 Stunden beiden Hacken durchgehen.
Ja, nein, ich habe vor, im Nachmittag mit ihnen, also wenn das Wetter zulässt, ein bisschen rausgehen und ein paar Frisbees oder Quadrocopter rumfliegen lassen oder Metalab anschauen oder so. Also ein richtiges Kinder-Rundumprogramm. Rundumprogramm, weil ich halt sehe, dass da mehr Markt ist, aber ich habe es bis jetzt noch nie gemacht.
Ich kann das nur sagen, wie toll das ist eigentlich, was du machst. Wirklich. Also ich finde es wirklich, dass es so ein Angebot gibt.
Ja, bei mir war es nicht bewusst, dass es also ab nach Hause und in 10 Jahren kommst du mit deinem Kind zurück.
Ja, wohl, bei unserer Zeit hat es angefangen. Bei unserer Zeit hat es angefangen, wo es schon mal so Camps gegeben hat.
Ja, aber das war nur ja jetzt aus der Industrie. Ganz,
ja, genau. Camps. Aber damals war es noch in den Kinderschuhen. Also mir hat mein Freund erzählt, dass er noch auf einem C64er Camp war, wo dann aber auch zur Hälfte schon 128er vermittelt wurde. Ich habe mir gedacht, wow, freakig. Naja. Geschichte.
Wie gesagt, das waren meine Sachen. Ich habe noch 2 Filme zu erzählen, aber ich nehme an, der Gregor hat auch ein paar schöne Lebenthemen.
Ich habe zumindest ein großes schöner Lebenthema. Ich kann das übernehmen.
Ich war wieder mal, alle Jahre wieder, Protest-Song-Contest.
Ja.
Letztes Jahr, glaube ich, habe ich zumindest davon berichtet.
Erklärst du ein bisschen, was das ist?
Also es gibt ja diesen Radiosender FM4, ein alternativer Musikradiosender in Österreich. Und der veranstaltet einmal im Jahr im Rabenhof das Finale zum Protest-Song-Contest. Und der Protest-Song-Contest ist ein So, der normale Song Contest, ein Liederwettbewerb, wo Bands auftreten können, 10 Stück an der Zahl beim Finale. Und die Themenvorgabe ist eben Protest. Wo Protest ist halt, wird unterschiedlich ausgelegt. Und das soll auch so sein. Also es gibt Leute, die sich über Minimalprobleme aufregen, die anderen zetteln eine globale Revolution an. Das erste Linienheimorchester hat Widerstand ist umgesungen, was ja schon mal ziemlich am Rande
des Meter.
Ist. Ja, richtig, oder schon März kichern können. Und dann schaut man sich da an. Und das Schöne ist, diese Veranstaltung, die geht um 8 Uhr im Rabenhof los ungefähr. Und die Publikumsbeteiligung, wie es halt so thematisch passt, es gibt eine schöne Interaktion zwischen Jury und Publikum. Das heißt, es wird oft gejubelt, es wird aber auch oft ausgebuht, aber das Ausbuhen ist jetzt nicht auf so aggressive Weise, sondern es gehört einfach, das ist einfach ein lebendiger Dialog zwischen Moderation, Jury und Publikum. In der Jury hocken, es gibt immer so teilweise Fixbesetzer dieses Jahr, also letztes Jahr war die Doris Knecht, ist an und für sich immer dabei, als eine Journalistin, die war Falter. Dieses Jahr nicht dabei, genau, richtig von Falter, der Martin Blumenau von FM4, dieses Jahr war noch dabei, ein Fixstarter ist noch ich glaube, der hat Bassist in der Band von Falco, das Greenpeach, glaube ich, heißt er, das ist auch so ein Gewerkschafter.
Also Leute, die man kennt aus
der Szene. Ja, richtig, und der Masche, einer von
Maschek, okay, genau, ja.
War auch da.
Der war in der Jury, oder?
Der war in der Jury, genau. Geben dann ihre Wertungen ab und das wird dann zusammengezählt. Dieses
und das Publikum immer, darf aber auch irgendwie mitbuhen oder mitwerten?
Also
oder?
Das darf mitbuhen, mitwerten darf es nicht. Dieses Jahr hat es zum ersten Mal, das war aber Premiere, ein Online-Voting noch dazu gegeben.
Also das Publikum hat wischen dürfen in Echtzeit auf ihren
ja,
Smartphones?
Ja, ich weiß nicht, wischen oder eher klicken in Pause oder so und das wird dann als eine Jurorenstimme dazu gezählt sozusagen. Und es gibt jetzt auch immer, die letzten Jahre hat es zumindest immer gegeben, einen Livestream, also kann sich das im Radio teilweise übertragen auf FM4 und es gibt noch einen Livestream. Ja. Und was dieses Jahr auch noch anders war, ist, das wurde sonst nur moderiert vom Stermann, von diesem Mann und Stermann. Mhm. Und dieses Jahr war da Otrowski, Michael Otrowski.
Ah, der Schauspieler, ja.
Ja, richtig. Also das und kennt man, moderiert? Das ist in Österreich so eine Nummer, das ist ein Grazer.
Der hat ja auch mitgespielt im
Nacktschnecken.
Ja, den Film, den ich gesehen habe, den
Bad Fucking.
Und ich habe den immer ja schon so ein bisschen aus dem Seitenblick als sympathischen Typen wahrgenommen. Jetzt habe ich ihn jetzt zur Veranstaltung live miterleben dürfen und der war auch wahnsinnig lustig. Also aufgedreht, aber nicht zu aufgedreht und einfach ein sympathischer Schmäh. Weil es geht ja auch danach, also jede Band trägt ihr Lied vor und danach wird halt nochmal thematisiert im Interview mit der Band, wogegen protestiert ihr eigentlich. Und so plötzlich anhört, das ist manchmal für manche Bands gar nicht so einfach zu formulieren.
Widerstand ist oben.
Ja, richtig, das ist die Antwort, die immer gültig ist. Und ja, was kann man sagen? Es war dieses Mal ein sehr schönes, rundes Event. Musikalisch war es sehr hochwertig, sonst sind es auch manchmal so, gibt es so Ausreißer, die vom Text sehr lustig sind, aber vom musikalisch halt im Schülerniveau sind. So Vertreter, die immer sehr hängen geblieben sind, die sehr pointierte, gute Protestlieder gebracht haben, war eine A-Cappella-Band. Er hat einen Wiener Klassiker verwortakelt im Text, nämlich sagt zum Abschub leise wer
Servus.
Also haben da so eine Nummer drum gesponnen. Und das war sehr gut und gewonnen hat dieses Jahr, die sind letztes Jahr nur Zweiter geworden, Angehörige des Refugee-Camps, das sind diese Flüchtlinge, die in der Votivkirche protestiert haben. Und wie gesagt, letztes Jahr waren sie so ein für das Publikum Überraschungsauftritt und da haben sie nur knapp den ersten Platz verfehlt. Dieses Jahr fand ich es auch sehr gerechtfertigt, weil ihre Show sehr gut war, die sie geliefert haben. Und sie haben halt Hip-Hop gemacht in verschiedenen Sprachen, also das Ganze inszeniert als Gerichtsverhandlung, was den Hip-Hop natürlich sehr gut zugute kommt. Also zuerst wird so das Urteil verlesen und dann werden die drei Rapper in Handschellen vor das Angeklagtenpult geschleppt und dort rappen sie und protestieren gegen die Zustände der Zuwanderung und des Abschiebens. Und ja, es hat gut funktioniert, war ein guter Gewinner und sonst. Ja, es ist halt manchmal schade, manchmal gewinnen halt die Spaßigen, aber die Spaßigen waren diesmal halt auch irgendwie zu banal. Es gibt halt so, einer hat zum Beispiel gebracht den Refrain Ballerwatsch, Ballerwatsch, die reden alle Ballerwatsch und dahinter war halt so drei Leute aufgebaut mit so einer Feimann-Maske und einer Karl-Heinz-Grasser-Maske und einer Strasser-Maske und getanzt. War eine super Nummer, gute Party-Nummer, aber halt ein bisschen zu dünn.
und ein paar andere Nummern halt auch sehr poppig, schon fast so Radiohead-mäßig produziert. Aber dann geht es halt wirklich nur so abstrakt. Für mich gehört der Protest halt auch immer noch so ein bisschen, zumindest konkret eine Punchline, ein bisschen.
Coole Sache.
Und es war lustig.
Und da zahlt man Eintritt oder wie funktioniert das?
Es kostet 15, wie viel habe ich gezahlt? 15 Euro zahlt Eintritt.
Also ich habe es nicht gezahlt. Und hast du im Vorfeld die Karte checken müssen oder bist du mit Abendkasse?
Man muss schon, also zwei, drei Monate sollte man vorher mal irgendwie sich das zusammenklicken. Danach geht es auch, aber es ist ein Risiko. Mhm. Man dieses Jahr aber auch vorgekommen, dass ein bisschen weniger los war, aber ich glaube, es war trotzdem ausverkauft. Mhm.
Okay. Und ein empfehlenswerter Abend.
Ein empfehlenswerter Abend, weil es einfach interessant ist, was für das Publikum ist interessant, die Vortragenden sind lustig, die Prämisse ist auf jeden Fall spannend, was die Leute aus dem Thema machen, und das kann man sich, hat man keinen verloren, ist ein guter Abend.
Coole Sache.
Ich habe seit 3 Folgen ein Buch versprochen zu rezensieren, das der Undercover Economist Strikes Back.
Stimmt, hast du nur den ersten Teil nämlich gebraucht, das gerade die ersten
Seiten. Ja, da halt die ersten Seiten, und jetzt habe ich es endlich ausgelesen.
Und
ja, ich bin so klug wie zuvor. Also der Tim Haffert, wenn ich das jetzt richtig habe, hat auch vorher ein Buch gemacht, das heißt Adapt, das tut auch sehr, also du sich selbst sehr oft referenzieren. Mhm. So, und was muss jetzt das alte noch einmal lesen, damit ich besser weiß, was er im neuen gemeint hat und so. Aber es ist ein typisches Buch, wo man nach dem Fertigen sagt, so, und jetzt muss ich das Ganze noch einmal lesen und aber mitschreiben.
Und so, packt das so viele verschiedene Aspekte rein.
Ja, und es ist aber sehr locker aufgebaut, also man kann sehr locker lesen. Er hat auch einen Blog, der auch in die Richtung funktioniert, und zwar ist da immer sein kluger Sohn oder so ein unsichtbarer Gesprächspartner, der halt so ganz wie soll ich sagen, populärwissenschaftlich oder so, spielt halt so den Mann von der Straße, der halt so die Fragen stellt, die wir uns alle,
ja genau,
und so ganz kurz immer fragt er, ja, wäre es nicht gut, wenn ich die Steuern erhöhe, damit das Geld von den Reichen zu den Armen geht oder so, ne? Und dann tut er halt immer sehr lang darauf antworten, und das ist dann so ein bisschen ein Dialog, und die Story ist also, sein Gesprächspartner kriegt jetzt sozusagen die Rolle des Chef-Economist, also praktisch diktatorische Vollmachten, und kann die Ökonomie von England oder so halt jetzt steuern und fragt ihn halt, was er jetzt als Gescheitestes tun soll, weil er ist ja Ökonomist, und da wird er ihn ja beraten können. Und die Quintessenz ist eigentlich, egal was die Frage ist, der Ökonomist antwortet immer mit, ja, sowohl als auch. Und am Ende muss dann erst das machen, was deine Ideologie oder Gott oder deine Wähler dir vorschreiben. Also
es gibt keinen Rezeptzettel, der nachher
rausfällt. Ja, und er macht sich auch ein bisschen lustig über diese Rezeptzetteln, die dann von den Konservativen oder den Liberalen halt heruntergebetet werden. Mhm. Und er geht auch sehr schön ein auf die, wie sich die Makro- und Mikroökonomie entwickelt hat, also wie auch die Wissenschaft da der Wirklichkeit immer hinterherhinkt und dann ganz eine Richtung geben, dass sie ganz perfekte Modelle bauen, die mathematisch ganz toll berechenbar sind, aber halt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und dass das ein voller Selbstzweck ist.
Kann ich gut nachvollziehen.
Und dann, gibt es halt wieder die vollen also Real-Life-Ökonomen, die dann halt da und Fallstudien machen und eine ganz tolle Story ist, also Ökonomie in einem Kriegsgefangenenlager in München, also von englischen Kriegsgefangenen, wie die halt dann mit Rote Kreuz-Kaffee das da verchecken über einen Stacheldraht an irgendwelche Münchner, und dafür kriegen sie wieder was anderes. Also wie sich halt eine Ökonomie aus dem Nichts befällt. Und einen Mann kommt vor, den kennt man als Terry Pratchett-Leser. Terry Pratchett hat mehrere Bücher, die im Finanzuniversum spielen. Eins ist Money, Going Postal und Let's Make Money, glaube ich.
Also. Okay, Dokumentation.
Nein, sorry, dann verwechsel ich den Titel. Okay, ich bitte in den Shownotes nachlesen, also das ein Buch, wo einer das Banknotensystem einführt in der Scheibenwelt. Und da ist eine Referenz, also der Igor, das ist so der typische Assistent von Frankenstein, der so einen Buckel hat und immer so. Und der baut dazu einen Mad Scientist Computer aus Wasserleitungen, der das ganze Ökonomiesystem nachbaut, aber hydraulisch. Und dann gibt es so einen Pond, also so Becken, und dann, das ist dann der Lost Penny Pond. Also wenn du irgendwie einen Penny verlierst, steigt dann in diesem Tank das Wasser ein bisschen, um zu symbolisieren. Und dann macht er sich halt lustig, und dann hinten, wenn man liest in den Endnoten, sagt dann, ja, diesen Computer gibt es wirklich, und den hat halt einer gebaut, und der ist in dem und dem Museum
zu begutachten. Und dieses Buch jetzt geht sehr auf diesen Mann ein, der den geschrieben, diesen Computer gemacht hat. Das war einfach ein Mechaniker und der sich dann auch für Ökonomie interessiert hat. Und der hat dann praktisch geschafft, über so einen hydraulischen Computer, also man stellt sich praktisch vor, lauter Tanks mit Wasser und ganz vielen Schläuchen und Schleusen und Pumpen und Stellrädern. Und eins war halt das National Gross Income und das andere war die Außenhandelsdebt und das dritte war die Arbeitslosigkeit und so Zeugs. Und da hat man dann so an diesen Schrauben herumstellen können und dann ist halt von einem Tank was ins andere geflossen und der hat dann...
das ist halt auch sehr schön, man kann die Parameter gut
verstehen, weil die sind dichter werden natürlich. Und das Coole ist, der war jahrzehntelang praktisch seiner Zeit weit voraus und vor allem auch den ökonomischen Modellen. Der hat zum Beispiel solche Wellenbewegungen, also dass nach einer Rezession die Arbeitslosigkeit so rauf und runter geht und nicht unten dann gerade ist, hat er viel besser nachbilden können als die wissenschaftlichen Modelle, die es zu der Zeit gegeben hat und wurde dann auch in der Lehre eingesetzt.
Wellen waren so.
Ja, aber auch weil halt ein System sich gegenseitig beeinflusst, ne, und weil das halt komplex war. Und über den schreibt er und auch über ein paar andere Sachen. Und ich habe mal jetzt aber, es war dann so viel Information und es war nie so, aha, das musst du machen und dann wird alles gut, sondern es war immer, ja, wenn du zu viel von dem machst, passiert das und wenn du zu viel von dem machst, passiert das. Und er geht zum Beispiel sehr auf die Angst der Deutschen vor Inflation, weil das halt zum Hitler geführt hat und auf die Rolle der Bundesbank und wie das den Euro wieder beeinflusst. Okay, und dann sagt er aber, dass eine Deflation sehr extrem schlecht ist. Nur sieht man das halt nicht. Und dann zeigt er halt auch auf, was die Risiken einer Deflation sind. Dass es auch ökonomisch schlecht ist. Und ein bisschen eine Inflation ist halt sogar was Gutes. Aber man darf es halt nicht zu hoch und zu niedrig tun. Und warum es überhaupt Inflation gibt, was das für einen volkswirtschaftlichen Sinn hat. Ne? Und so Sachen, also da hat es jetzt schon mein Verständnis ein bisschen erhöht, aber ich muss das noch einmal lesen, also einfach, weil vieles dann nur kurz angerissen wird und dann kommt ein Verweis aus dem Internet, aber
du musst das nochmal
lesen. Ja, also ich habe nur rausgehört, okay, da gibt es sowohl als auch.
Aber prinzipiell ist es eine Empfehlung, also es kommt ja nicht so aufgeflammt.
Nein, es ist vor allem nicht dröge. Es ist schön lebendig. Also er redet, ich stelle mir das so vor, mit seinem Teenie-Bub ist da an die Macht gekommen, also gerade 18 und will die Welt verändern und er muss den halt beraten. Ne? Und so ein Dialog entspinnt sich, ist ganz, ganz nett. Und zwei Sachen haben mich sehr beeindruckt. Also eins, da geht es um das berühmte Argument, ja, wenn man den Armen Geld gibt, dann werden sie ja nie was tun. Na, deshalb sollte man die Arbeitslosenunterstützung oder die Notstandsunterstützung so kurz wie möglich halten, weil dann sonst angespornt zu hackeln. Das Argument gibt es ja in jeder Gesellschaft. Und das andere ist, na, also wenn du Armut bekämpfen willst, musst du denen erst einmal den Armen möglichst viel Geld geben, damit eben die Armut weggeht. Und so gibt es natürlich auch sowohl als auch. Und dann fragt der Gesprächspartner halt ganz verzweifelt, ja, was soll ich dann überhaupt tun? Ne? Und jetzt kommen auch diese berühmten Vergleiche, volkswirtschaftlich ist ja gut, wenn man Geld vergräbt in Löchern und die anderen dürfen es dann wieder ausbuddeln, ja? Und, weil einfach dadurch das Bruttonationalprodukt an sich steigt. Mhm. Ja? Und das geht auch wieder zurück auf ein berühmtes Argument von Keynes. Also man erfährt ein bisschen Hintergründe. Ja, und aber eins sagt er, das ist, und das hat witzigerweise eigentlich überhaupt nichts mit Ökonomie zu tun, sondern eigentlich viel mehr mit Bildungspolitik. Er ist ein großer Anhänger von Double-Blind-Versuchen oder von kontrollierten Experimenten, also wo du immer eine Kontrollgruppe hast und dann halt schaust. Und er hat gesagt, wenn man Geld investieren will in soziale Wohltaten, wäre es am besten, dass man sozusagen schaut, dass jedes Kind eine möglichst gute Vorschulbetreuung hat, also wirklich Qualitätskindergarten und nicht vernachlässigt wird, weil das halt einen wahnsinnigen Impact hat. Und da gibt es ein berühmtes Experiment mit Langzeitbeobachtung, eher aus den 30er Jahren oder recht früh, oder 50er Jahren, wo man dann halt sagt, so und so viel weniger, also da haben schwarze Kinder aus armen Schichten, haben es halt einfach nur ein paar, nicht einmal, also relativ kurze Zeit einfach nur einen guten Kindergarten sozusagen, gute Vorschulbetreuung ermöglicht. Und das hat halt so und so viel gekostet. Und die Langzeitfolgen waren dramatisch. Also die haben um so und so viel weniger mehr verdient nachher, haben das längst wieder hinein verdient, was der Staat da ausgegeben hat, sind viel weniger ins Gefängnis gegangen, viel weniger arbeitslos, obwohl das eigentlich nur eine sehr kurze Zeit war. Und im jetzigen Spiegel, wenn man den liest, ist auch ein sehr interessantes Artikel, und da geht es über so einen, eben auch über einen Forscher, der genau das erforscht hat mit Rhesusaffen, was passiert, wenn man einen Babyaffen der Mutter wegnimmt und wie entwickelt er sich, und natürlich, wenn du den zu früh wegnimmst, dann hockt er in der Ecke vom Käfig und wird praktisch unfähig, soziale Bindungen einzugehen, und wenn er zu ein bisschen später weggenommen wird, hat er nachher extremes soziales Bedürfnis und klammert sich dann an den nächsten Anklammerpartner, den er findet, aber kann nicht unterscheiden, ob das für ihn eigentlich gut ist, also ob das ein Gleichalter ist oder ein Muttertier oder so. Ne? Und dann hat der Forscher gesagt, na, das würde er jetzt gern mit Menschen machen, ist aber höchst unethisch, dass du jetzt ein paar Babys vernachlässigst. Und zufällig war zu der Zeit aber die Wende im Kommunismus, also Ceausescu wurde erschossen in Rumänien, und dann ist dieses Heimsystem aufgedeckt worden. Also der Ceausescu war sehr dafür, dass die in Rumänien war Abtreibungsverbot, weil er wollte eine starke Armee haben, ein großes Volk, und deshalb war das total üblich, dass das Kind ins Waisenhaus gegeben wurde. Das wurde auch staatlich gefördert, und da ist natürlich Ärger zugegangen, und da ist genau das passiert, dass einfach Kinder nie Kontakt gehabt haben vernünftig, und man kann dort also genau sehen, was passiert, wenn du Kinder ohne soziale Bindungen aufwachsen lässt, und jetzt experimentieren sie ja, was passiert, wenn man die dann wieder zu einer Pflegemutter dazu tut und einer gescheiten Familie, und da kommen jetzt halt die ersten Langzeitresultate raus, und da sieht man, das bringt halt extrem viel.
Also und, die frühen Jahre sind
dann. Ja, und das ist einfach, und ich denke, das ist genau das Umgekehrte, wie bei uns die ganze Bildungsdiskussion läuft, und ich glaube, auch in Deutschland läuft es ja nicht viel anders. Es wird diskutiert, ja, brauchen wir die Gesamtschule für alle und brauchen wir Gymnasium, oder soll man nicht doch in Gugging einen Elite-Förderungsstandort machen? Und das, was aber wirklich was bringt, wenn du das jetzt als Gesellschaft siehst, ist die ersten Jahre zu fördern. Mhm. Also ganz, dass je kleiner die Kinder, desto wichtiger ist sozusagen, dass der Staat wohlwollend eingreift. Und wenn du anschaust, was ist da in Wirklichkeit los? Es gibt zwar eine Schulpflicht, aber es gibt jetzt außer in Wien, glaube ich, keine Kindergartenpflicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Ich auch nicht. Ich bin,
ja, auch, aber ich bin auch kein Experte. Ja, aber es ist jetzt auch nicht ein politisches Thema irgendwie. Ne? Oder jetzt ist in Wien gerade ein Jahr gratis Kindergarten, das ist schon ganz toll und so. Aber weil im Prinzip kannst du dein Kind wie Kraut und Rüben aufwachsen lassen und dann nachher sozusagen auf die Gesellschaft loslassen. Und ja, und wenn man sich auch anschaut, wer kriegt viel Geld? Ein Universitätsprofessor kriegt natürlich viel, ein Gymnasiallehrer kriegt okay, ja. Volksschullehrer, das ist eher schon schlecht, und Kindergärtner, das ist das Letzte, ne? Vom Lohngefälle jetzt, ne? Und dementsprechend einen großen Männeranteil. Also ich kenne, glaube ich, einen Mann im männlichen Kindergärtner kenne ich überhaupt, ne? Ich kenne sehr wenig männliche Volksschullehrer, und dann je höher halt das Sozialprestige ist, desto größer ist auch der Männeranteil, was ja auch ein Zeichen ist für was man da verdient und wie gesellschaftlich attraktiv ein Beruf ist. Und ein unattraktiver Beruf, so funktioniert halt Österreich, ist hauptsächlich ein Frauenberuf. Und Kindergarten oder noch wie heißen die, diese Kinderkrippe?
Kita.
Ja, die Tagesmütter, ne? Wo es ja noch vor dem Kindergarten hätte, das ist ja ein reiner Frauenberuf, ne? Und praktisch ohne gescheite Ausbildung. Ne? Also, und ich denke, das widerspricht dem absolut.
Das ist eigentlich total wichtig, wäre das zu
fördern. Ja, und da sollte eigentlich das Geld und der gesellschaftliche und politische Energie hineinfließen und nicht
zumindest mehr.
Ja. Also das war das eine, was ich daraus mitgenommen habe, und das war mir in der Form nicht so bewusst. Ne? Also, obwohl ich mich eigentlich für das Thema interessiert. Und das andere, was ich rausgenommen habe aus dem Buch, ist ein Argument, das habe ich witzigerweise in einem Dilbert-Blog gelesen. Dilbert ist dieser Cartoonist, und der bloggt auch so immer provokant. Mhm. Und ein Blogposting von ihm vor kurzer Zeit war, ja, er glaubt, dass in nächster Zeit die Menschheit sich teilen wird in die einen Roboter haben, und der Roboter hackelt in der Fabrik und verdient urviel Geld, und die anderen, die haben keinen Roboter und die sind mehr oder weniger nutzlos. Und in dem The Undercover Economist Strikes Back schreibt er halt Beinhardt, ja, also geht es ums bedingungslose Grundeinkommen und so, und da schreibt er, ja, in absehbarer Zukunft kann durchaus realistisch sein, dass ein Teil der Menschheit will have no economic value whatsoever. Also egal, was sie tun, es wird nicht, also selbst wenn sie sich als Sklave anbieten oder ihre Organe verkaufen, wird das niemand wollen. Also sie haben nicht die Möglichkeit, durch Arbeit irgendwie ein Einkommen zu tun, weil das alles andere billiger oder besser machen wollen. Und er sagt, wenn dieser Punkt erreicht ist, und das ist dann eine kritische Masse, wird die Gesellschaft so instabil, dass es dann eine sehr gute Idee wäre, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen.
Vor allem und sonst bist du die Gesellschaft, wenn sie zusammenbricht, dann hast du
Bürgerkrieg. Also ja, eben, ja. Und das ist halt, also auch um diese Themen geht es ein bisschen. Was ich eigentlich hochinteressant finde, vor allem wenn es ein Ökonomist sagt, von dem er normal andere Argumentationsmuster gewohnt ist.
Ne? Naja, düstere Zukunft kann uns voraus, also kann uns zustehen.
Ja, wobei das war jetzt nicht, das ganze Buch ist nicht düster, sondern es sagt eigentlich eher, Man soll nicht alles glauben, speziell wenn es von politischen Parteien kommt, weil die tendieren entweder in die Richtung oder in die Richtung. Und die Wahrheit ist halt, es kann Situationen sein, wo es zum Beispiel gut ist, Schulden zu machen, und es kann Situationen geben, wo es das Gegenteil gescheit ist, wo es gescheit ist zu sparen. Und man muss halt wissen, wann man was macht.
Ne? Also, was dann transportiert wird im Wahlkampf, sind halt immer diese
Rezepte,
die sind halt komplett fern jeglicher.
Ja, aber es hat keiner nie... Also es hat keiner ständig Unrecht oder es hat keiner ständig Recht, sondern es, und das ist, macht ja auch Sinn, in einem dynamischen System kommst du nicht mit einer Wahrheit durch, sondern musst dich halt anpassen, weil wie aufs Wetter, musst du halt flexibel reagieren, und das ist halt in der, wie soll ich sagen, in den Ideologien der großen Parteien eher nicht drinnen, oder wenn, dann sagen sie es nicht, dann sagt man ja, der ist pragmatisch und steht für nichts, also das ist dann eher ein Nachteil, wenn da einer zu flexibel ist. Aber sonst kann ich schon empfehlen, also recht, recht interessant. Viel mehr kann ich nächstes Mal erzählen.
Das ist sehr interessant.
Also ihr wollt jetzt noch hören, den Wolf of Wall Street oder die 47 Samurais?
Ja, auf jeden Fall, du.
Echt?
Also ich habe nichts
mehr. Ich habe auch nichts mehr.
Ich bin...
Wie spaß ich euch noch?
Leer gequatscht.
Ich meine, ihr könnt noch eine Serie dann erzählen, aber erst nachher. Macht doch mal den ersten Film.
Okay. Ja, Wolf of Wall Street, bleiben wir beim Geldthema. Ein Film mit Leonardo DiCaprio, und da geht es über einen Börsenhändler, den es wirklich gegeben hat. Hat in den 80er Jahren so durch Stock Trading ein Vermögen recht schnell angehäuft, aber dann halt Prozesse gehabt und war auch kurze Zeit im Gefängnis. Also ist auf Wikipedia nachlesbar.
Wegen Insiderhandel?
Ja, oder? Allen möglichen Gesetze halt missachtet und so. Und der Leonardo DiCaprio spielt halt diesen Typen, und der halt, kriegt es dann halt mit so einem FBI-Agenten zu tun, der, dann, der halt viel weniger verdient als er, und er fährt auf der großen Yacht umeinander und gibt sich mit seinen reichen Freunden und dann steht so praktisch über dem Gesetz, aber nachher fällt er dann halt doch, also sein großes Drama. Und das Ganze ist aber eher auf lustig gemacht, und ich muss sagen, es war einer der ersten Filme, wo man da Leonardo DiCaprio wirklich sympathisch ist, weil er einfach ein Arschloch spielt. Das ist ein sehr lustiger Effekt, aber also in anderen Filmen hat er mir überhaupt nicht gefallen, vor allem wenn er so dann immer den immer coolen gespielt, der immer gewinnt. Aber das ist also sehr selbstironisch. Also das Publikum hat auch bei der meiner Meinung nach blödesten Szene am meisten gelacht, wo er nämlich so, er nimmt dauernd Drogen und Tabletten und dann schafft er es einmal nicht mehr, aus einer Tür rauszugehen, und rollt da oder kriecht dann so wie ein Wurm und purzelt die Stiegen runter, ne? Und du kugelst dich halt ab, weil das so lustig ist. Und ja, der Film ist auch so gemacht, dass er so ein bisschen selbstironisch über sein Leben erzählt halt, und ab und zu spricht auch so direkt in die Kamera und so.
Also hat es dir gefallen? Hast du
das? Mir hat es sehr gefallen, ja, weil ich war in den 80er Jahren jung, ich habe das erlebt, wie plötzlich das so ganz toll war, dass man mit Aktien handelt, und in Wien wurde die Börse wach geküsst und so, und plötzlich war das urgeil, Aktienhändler zu sein, und dieser berühmte Film Wall Street oder Gecko mit Douglas Adams, war das nicht der?
Michael Douglas.
Michael Douglas war in
und der... Charlie Sheen und den Martin Sheen.
War in den Kinos und hat bis heute, glaube ich, Generationen beeinflusst und so, und da war halt einer, der aus sehr kleinen Verhältnissen in diesem System das geschafft hat, dann sein eigenes Ding aufzumachen und sehr loyale Angestellte dann gehabt hat. Und sein Trick war praktisch, sie haben einfach den Kunden auf Teufel komm rauf halt irgendwelche Aktien empfohlen und an der Kommission verdient. Also auch wenn die Aktien Dreck waren. Aber sie haben dann halt sehr gut
Strich verkauft. Und betrogen, ja.
Ja, aber und natürlich dann das High Life und die entsprechenden und Drogen und Probleme mit den Frauen und Eifersucht und alles, was halt dazu
gehört. Ich habe einen sehr interessanten Kinopodcast zu dem Thema gehört, von Bernd Begemann, die Flimmerfreunde. Und der hat gemeint, dass das Scorsese geschafft hat, endlich mal einen kritischen Kommentar zu dieser dieser Zeit zu schaffen. Im Gegenteil zu Wall Street, weil Wall Street hat das vielleicht versucht, aber
also der Film Wall Street,
Wall Street von Oliver Stone hat das zwar versucht, aber der Gordon Gekko, also der Michael Douglas und dieser Ästhetik des Hosenträger tragenden Wall Street Agenten wurde damals in den 80ern komplett heroisiert in diesem Kontext.
Eben.
Und da wird zum ersten Mal gezeigt, na gut, das sind halt Verbrecher, die sehen das auch nicht als Opfer an, wenn sie da über Leichen gehen jetzt geschäftlich und Also er hat das auch sehr gelobt und hat auch das Tempo des Films gelobt.
Und ja, also wirklich, und man hat auch Sympathie mit den Leuten. Also auch wenn du merkst, die machen da eigentlich die Ur-Arschdinger und so und glauben, sie sind was Besseres als andere, aber du hast auch irgendwie, fühlst mit ihnen. Also sie es ist, also mir hat es extrem gefallen.
Das ist interessant, dass es auf einer Wahn begegnet.
Ja, also ich habe auch Lust gehabt, jetzt da mir das Buch zu organisieren und dem seine Biografie nachzulesen. Und es sind halt recht viel Sexszenen drin, beziehungsweise man sieht halt, wie sie extrem arg, also sie haben so einen riesigen Raum, wo sie da und so traden und per Telefon den Kunden das da andrehen und dann feiern sie halt wie verrückt mit Prostituierten und so. Und das sieht man. Also in einer Szene, die war für mich recht lustig, da beschreibt er nur die Preisunterschiede zwischen Prostituierten. Und du siehst natürlich dann immer, also das, ja, da gibt es die so ganz teuren und du siehst halt eine schöne Frau und dann gibt es die billigeren, das ist halt eine Stripperin und dann die ganz billigen und so. Und das lachen dann alle, weil irgendein fetter Aktienhändler jetzt mit einer billigen Prostituierten sich vergnügt. Also komisch
eigentlich. Ja, schön, dass der Martin Scorsese wieder so einen flotten
Film gemacht hat. Aber ich kann den Film empfehlen, also speziell, wenn man die Zeit noch irgendwie mitgekriegt hat, das ist extrem augenöffnend.
Werde ich mir anschauen.
Und ja, und dazwischen sind so kleine, ab und zu sieht man die Leute fernsehen und dann siehst Fernsehsendungen, die du von Kind her kennst, die damals gespielt haben. Und das kommt da halt auch total absurd vor, also wie eine Zeitreise eigentlich. Ja. Also. Okay. Ja, und habt ihr noch?
Nein, ich glaube, ich wollte noch einwerfen. Ich habe jetzt, wenn wir letztes Mal über Logan's Run geredet haben, habe ich mir jetzt die ersten zwei Folgen dieser TV-Serie angeschaut. Ja. Also die ersten drei Folgen. Mhm. Und die gab es ja nur 14 Episoden lang. Dann war es irgendwie, wurde abgesetzt oder halt nicht weiter ausgestrahlt. Die war
nach dem Kinofilm oder
nach
davor?
Nach
Kino. Danach erst.
Ja, okay, ja. Man merkt auch eindeutig die Referenz darauf. Mhm. Das war halt, ist eben, wann war das? Also 76 war der Film, ich glaube 77 war die Serie oder so. Mhm. Man merkt halt die damalige Dramaturgie, halt für Episode, Episode abgeschlossenes Abenteuer. Und in der ersten Pilotfolge wird halt irgendwie so heftig zusammengeschustert, was man versucht hat, im Film zu erzählen. Also das ist schon etwas schrottiger vom Niveau her, auch nicht mehr ganz die Schauspieler oder so. Aber ich kann es deswegen empfehlen, vielleicht, weil man hat so ein bisschen ein... ja, wie bei Star Trek, bei den originalen Star Trek-Serien. Man hat halt fantasievolle Technikdarstellungen mit billigen Mitteln gemacht. Das heißt, große, viele leuchtende Knöpfe und so. Und ein bisschen, diese, also sehr stark natürlich, diese mit 70er Jahre diese Verkleidungen. Mhm. Und ein Roboter ist halt auch ein verkleideter Mensch und so. Mhm. Und die dritte Folge hat mich erstaunt. Die ist vielleicht wirklich sehenswert, wenn man es herauskramen möchte. Da spielt nämlich der Horst Buchholz mit.
Ja, bitte raus. Wir nehmen auf.
Mit dem Horst, genau, der Horst Buchholz als Oberbösewicht.
Aha.
Und er spielt einen Menschenjäger. Also jemanden, es geht ja so, also in der Serie ist es so, sie entfliehen diesem Gesellschaftssystem und sind auf der Planetenoberfläche. Und Planetenoberfläche ist so Postapokalypse. Also sie fahren da mit einem Auto von Platz zu Platz und treffen immer auf verschiedene Kulturen oder einzelne abhängende Personen, mit denen sie dann halt irgendwas verhandeln müssen. Und ja, bei der Horst Buchholz-Folge geht es halt darum, dass der Horst Buchholz mit einer Frau irgendwie wohnt er in seinem Jagdhaus und sagt so, ja, geh mal Mutanten jagen, aber in Wirklichkeit werden die Menschen gejagt. Also eigentlich sehr schön, die Vereinigung des Menschenjagd-Genres, was ja ein eigenes Filmgenre auch ist, kann man sagen. Und Horst Buchholz in dieser Rolle, sehr schön gemacht. Okay. Ja.
Also ich würde schauen, ob ich es verlinken kann, vielleicht müsste auf YouTube irgendwo
ja, zu genau.
Sein. Eins, nur ganz kurz, Robocop. Mhm. Und zwar, also Robocop war in den 80ern, ich nehme an so 87 oder so, war das ein Kinofilm halt, ungewöhnlich brutal für die damalige Zeit.
Von Paul Verhoeven, den man ja auch kennt von Starship Troopers oder...
Ja, damals so schon sehr splashig und man hat sein Fable gemerkt für Splatter-Effekte und direkte Action mit nicht zu viel Dialog.
Doch so einem Frankenstein-Thema.
Ja, ja. Und ja, also die Handlung in zwei Worten, also Polizist wird Cyborg-Roboter und räumt auf.
Okay.
Ja, alles.
Aber auf gute Weise, ich meine, mit Paul Verhoeven, sagt man jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, kann man noch sagen, okay, ja, und ist der Neue, oder?
Ja, na, und jetzt kommt ein Remake ins Kino, aber... wo ich möchte erzählen über das Vimeo-Projekt, von das
Fan-Projekt. Ah, okay, ich habe gedacht, du hast einen Film gesehen. Okay, verstehe. Nein, kommt erst ins Kino.
Der kommt, glaube ich, erst oder ist schon. Aber den werde ich auch nicht anschauen, weil ich habe noch den Anfilm. Aber es gab auf jeden Fall im Internet anscheinend extrem verrückte Fans von dem Film. Der hat also seine eigene Kult-Fan-Basis gehabt, was ich nicht ganz verstehe, aber ist okay. Ja. Und die haben sich anscheinend irgendwie zum Zweck gesetzt, sie bauen jetzt ihren eigenen Robocop. Und wie haben sie das gemacht? Extrem cool. Sie haben das voll, aber wirklich, das musst du anschauen, weil das ist, aber wenn du den Originalfilm speziell gesehen hast, weil du dann erst siehst, wie viel Liebe da drinnen steckt und wie viel Details. Und sie haben das anscheinend per Crowdsourcing gesplittet. Das heißt, alle Fans weltweit, die mitmachen wollten, haben halt so und so viele Sekunden von dem Film nachgedreht. Da das aber extrem verschiedene waren, ja, schauen jetzt die Hauptdarsteller zum Beispiel von Sekunde zu Sekunde nie gleich aus. Und am Anfang ist halt, also du weißt nur, es ist eine blonde Frau und ein Polizist mit Kapperl und großer Hamel. Du siehst am Anfang zwei, da ist sogar wirklich eine echte Blondine und die stellen halt so eine Szene nach, wo die zwei sich halt beim Polizeiauto reden sie irgendwas und dann ist schon so die erste Art Verfolgungsjagd, wo sie so einen kleinen Laden stürmen und dann sind das plötzlich zwei ganz andere und die Frau ist jetzt irgendein ziemlich depperter Typ mit blonder Perücke und der Hauptdarsteller schaut auch wieder ganz anders aus und dann bei der dritten Szene schauen sie schon wieder anders aus und dann
sind schon die den du den Film gesehen hast, hast du dich ausgekannt?
Ich mich schon, weil ich den Film gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es einem geht, der ihn jetzt nicht gesehen hat. Aber ich habe dann natürlich extrem herzhaft lachen müssen. Und manchmal spielen sie das dann nur mit so Muppet-Handpuppen nach und einmal haben so Kleinkinder so mit Schnurrbärten angemalt und dann die so miteinander sprechen lassen oder die Stimmen aus dem Off geredet und dann überhaupt Zeichentrick reint dann. Und eine berühmte Szene ist halt, also der böse Rüstungskonzern baut so einen super Kampfdrohnen Typ, also eigentlich seiner Zeit weit voraus und der soll dann auch so als Wächter eingesetzt werden und mal vom Konferenztisch von einem Konzern ist halt so eine Vorführung und ein Konzernangestellter muss dann halt den Bösewicht spielen und der Superkampfroboter sagt dann, legen Sie die Waffe auf den Boden und er macht das, aber irgendwie funktioniert es nicht und der wird dann halt erschossen von diesem Kampfroboter. Und das spielen sie halt super nach, natürlich mit viel mehr Splatter als damals, wobei die damals schon nicht gegeizt haben mit Blut und Splatter und man sieht dann halt so die typischen Nerds, die dann versuchen da halt so Computerfehlermeldungen von dem schießenden Ding zu machen und dann ist aber so eine verrückte Szene, dass ein Wissenschaftler dann halt heldenhaft versucht, von hinten trischt er dem Kampfroboter ein Brett über den Kopf und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Und dann wird das immer mehr gesteigert. Ja? Also ein Gag wird also wirklich einfach mehrfachst ausgewalzt bis zum Unerträglichen, aber es macht irgendwie trotzdem Spaß und die Lösung ist dann, einer geht hin und haut dem Kampfroboter in die Eier und das funktioniert. Das ist mit einem Kick. Warum funktioniert es? Aber das siehst dann erst, weil dann die Kamera zurückführt und dieser Kampfroboter, der schaut aus wie ein riesiges Ei mit so zwei Waffenarmen, wird halt von seinem Schauspieler gespielt in seiner Strumpfhose, der dieses Ei als Kostüm trägt.
Deswegen. Der ganz normale Internetwahnsinn.
Der ganz normale Internetwahnsinn, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht und manche Szenen extrem gut nachgespielt. Also da war halt dann irgendeine Profi-Crew am Werk, dann wieder irgendwelche Computer-Trick-Effekte reingeschnitten, die eigentlich besser waren als damals die Technik, weil sie halt die Tricktechnik weiterentwickelt hat. Und ja, und okay, ich glaube, ich erzähl's jetzt lieber hier, falls da jetzt kleine Kinder zuhören, lieber also abschalten. Eine berühmte Szene beim Originalfilm war halt ein Vergewaltiger nimmt eine Frau als Geisel und der Robocop kommt und schimpft ihn irgendwie, er soll sich ergeben und er tut aber die Frau so als Schutzschild vor sich. Ne? Und der Robocop schießt dann durch den Rock von der Frau und schießt ihm dann die Eier weg, dem Bösewicht. Ne? Das war damals so. Der halbe Kinosaal hat sich übergeben, das war man nicht gewohnt. Ne? Und das ist anscheinend der Kultmoment von dem ganzen Film, weil das haben sie jetzt bis zur Unerträglichkeit ausgewälzt, die Internetfreaks. Mhm. Also es kommt ein Schlachtfeld von explodierenden Penissen und eine extremst Splatter-Szene, die einfach nur noch blöd ist. Ja. Ja, und jeder explodierende, erschossene Penis natürlich in naher Slow-Motion-Aufnahme. Und ja, also das Internet hat sich ausgetobt. Ja. Aber trotzdem, also Hut ab, was die Leute einfach für ihren Kultfilm tun. Die haben wirklich was auf die Beine gestellt.
Das war mir nicht bewusst, dass es so
wirklich war. Ja, und ich denke, das ist sogar. Also ich war jetzt nicht sehr begeistert, weil manche Szenen auch einfach nur schlecht nachgemacht sind oder fad. Ja? Mhm. Aber mir hat es trotzdem sehr imponiert, dass jemand sagt, okay, ich habe kein Budget, ich habe nur eine verrückte Idee. Internet, bitte helft mir, dreht jeder eine Sekunde nach. Oder eine. Und den Plot haben sie eh gewusst. Ne? Und trotzdem kommt was Cooles raus dabei. Also hat mir gefallen.
Cool. Wir haben mehr solche Projekte. Ich meine, wir hatten immer schon, wir hatten dieser eine Film geheißen mit den Nazis hinterm Mond.
Wir haben ihn gesehen, wir waren begeistert, aber wie hat er geheißen?
im Utokia, nämlich.
Ja, ja, ja. Okay, bitte.
Leitung.
Ja, ja, also wir haben unser Bier drinnen, wir wissen es jetzt nicht mehr.
Es liegt mir auf der Zunge.
Aber
ich
weiß nicht. Ja, ja. Aber gut.
Bitte mehr davon.
Genau. Ja, ja. Wobei der, ja, der ist eigentlich auch aus einem Star Trek-Fan-Projekt, hat er gemacht.
Ah, das waren die Leute, die diesen Star Trek bei Movie gemacht
ja,
haben.
Ja, das war einer der ersten anschaubaren Internet-Movies.
Die waren gar nicht unlustig. Ja, das kann man sich jetzt sogar noch runterladen irgendwie.
Und da waren aber auch so typische Szenen, dass mittendrin dann irgendein Kameraassistent durchs Bild läuft, den sie halt nicht mehr rausgeschnitten haben.
Stimmt, aber es war trotzdem ziemlich hoher Production-Value.
Und auch die Trickszenen waren durchaus besser, als was wir so von früher gewohnt sind. Na gut, Brassamer, Sie hören möglicherweise noch Bitcoin-Update, falls wir uns kriegen?
Ja, falls wir uns kriegen, schneide ich es rein.
Das ist meine Verzeichniskraft.
Ja. Jo. Und es hat uns sehr gefreut, dass Sie so lange zugehört haben.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Bis dann.
Baba.